Thrillers. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Mit einem Klatscher, aber das wisst ihr nicht.
Aber, nee, kein Aber. So, kein Aber. Heute sind die Filmfellers mal wieder als Listenfellers unterwegs und das sind, wie in den meisten Fällen, dann irgendwie nur Dennis und ich.
Unser dritter Filmfeller hat keine Zeit, aber irgendwie sehen wir ihn trotzdem online, wie er gerade irgendwas spielt. Aber anscheinend ist ihm das Spiel echt wichtig.
Na okay, ich glaube, das war das, was er meinte, dass er mit jemandem verabredet ist zum Spielen.
Ja. Das kenne ich ja zum Beispiel nicht. Ich kenne es nicht, mich mit jemandem zum Spielen zu treffen. Wenn, dann treffe ich mich irgendwo dann mit demjenigen, derjenige draußen oder so. Aber naja, egal. Landleben ist anders.
Gut. Und genau. Wir wollen uns heute mal wieder eine Liste vorknöpfen oder vielleicht sogar genauer gesagt 2. Die ist zwar schon ein bisschen älter und zwar geht's um die 100 Best Movies of the 21st Century von der New York Times. Und für diese haben vor allen Dingen so viele Filmschaffende abgestimmt, wie unter anderem, ich habe hier eine Liste gerade, die ich hier durchgucken kann, Pedro Almodovar, Pamela Anderson, Bong Joon-ho, Mel Brooks, Sofia Coppola, Lena Dunham, Robert Eggers.
Eigentlich können wir auch drin stehen.
Eigentlich ja, ne? Luca Guadagnino, Daniel Childe, Edgefor, Stephen King. Und mehr und mehr, Julian Moore, Patton Oswalt. Ach, Molly Ringwald. Ja, super. Edgar Wright, natürlich Edgar Wright. Was hat denn Edgar Wright bei seinen Top 10? Ach nee, das gucke ich mir jetzt lieber nicht an, weil das wäre wahrscheinlich ein Spoiler für später.
Also die haben jetzt einfach abgestimmt, jede Stimme war gleichberechtigt, sage ich mal. Oder
genau, die haben alle ihre Top 10 eingereicht. Ich glaube, insgesamt hatten die 500 Voters bei der New York Times, alle so aus dem Filmbereich. Mhm. Und daraus haben sie halt im letzten Sommer schon die Liste der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts erstellt. Außerdem haben sie noch eine zweite Liste erstellt, wo die Leser der New York Times, und ich sag's mal so, die New York Times ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit der Bild, sondern eher wahrscheinlich so in die Richtung Frankfurter Allgemeine, sag
ich mal. Entschuldigung, die New York Post ist ja,
ach so, ja,
glaube ich, das Boulevard-Magazin. Ja.
Das kann gut sein. Und deswegen finde ich auch, dass die Leserliste, auch wenn sie natürlich ein bisschen mainstreamiger ist, vielleicht als die Liste der Filmschaffenden, aber auch die hat so ein paar, sage ich mal so, auch die schon eher so in die Sache, in den Bereich Nische oder auch Kunstfilm gehen. Aber das werden wir dann vielleicht später nochmal kurz sehen. Wie gesagt, ich würde diese Liste aber nur kurz anreißen, weil eigentlich geht es uns um die Liste der Filmschaffenden. Und ich lege jetzt einfach mal fest, Dennis, das mache ich jetzt einfach mal. Ich sage, dass ihr hier den ersten Teil von einem Dreiteiler hört. Weil ich glaube, das bietet sich bei einer so langen Liste am ehesten an, das nicht auf 2 Teile zu splitten.
Genau. Weil unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben ja auch ein Leben noch, müssen arbeiten,
ja, und sonst was. Wir auch.
Wir auch, stimmt.
Aber ich fand es interessant, weil ich glaube, es gibt auch so ein paar Filme, da sind wir, glaube ich, einfach nicht ganz so positiv. Und das finde ich dann auf jeden Fall sehr interessant. Und ich würde auch sagen, wir beginnen direkt mal mit Platz 100 von Greg Mottola aus dem Jahr 2007, Superbad. Und ich weiß, dass ich den, glaube ich, immer besser fand als du, wenn ich mich nicht komplett irre.
Ach, das soll ich so gar nicht sagen. Also ich fand den Film, also mich wundert es ehrlich gesagt, dass er in diese Liste da mit reinkommt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich fand den aber mega cool. Und besonders, das war irgendwie die Jahres... Also zu dem, als er rausgekommen ist, waren wir in einem gewissen Alter, wo wir das Alter dieser Protagonisten noch irgendwie nachvollziehen konnten. Verstehst du, wir waren irgendwie noch im richtigen Alter, wo wir es verstanden haben, okay, die Jungs, die wollen eine Party schmeißen, wir sind selber noch ein bisschen Party-Feeling gewesen damals und das hat uns einfach mich zumindest abgeholt. Ob er mich jetzt noch abholen würde, wenn ich ihn jetzt einfach voll frisch gucken würde, würde ich, glaube ich, sagen, ist eher sowas wie ein Teenie-Film oder so. Aber damals,
ich muss ja sagen, was mich damals ja von dem schon immer so ein bisschen überrascht hat, als ich die erste ein, zwei Mal gesehen habe, ist, dass der beginnt natürlich auch so ein bisschen als diese Teenie-Komödie über Teenies, die feiern wollen und dann halt auch was mit Mädchen haben wollen, sage ich mal. Aber hinten heraus geht er ja in diese Richtung von wegen, dass ja das Wichtigste ist, dass die beiden halt die super Freunde sind und sowas. Was ich halt damals eigentlich schon ziemlich cool fand, einfach so, dass der Film nochmal in diese Richtung abdriftet. Und ich glaube, das hat halt auch dann die Bewandtnis, warum der hier überhaupt auftaucht. Ich glaube, halt, wenn er nur so verlachmäßig gewesen wäre,
sagen wir mal so
American Pie-mäßig oder sowas, dann würde der hier nicht vorkommen. Der hat halt seine wirklich witzigen Momente, der hat seine Momente, die bleiben. Und aber der hat halt auch dann, ja, nochmal die richtigen Stellschrauben, wenn es dann nochmal ein bisschen ans Gefühl geht. Und ich sehe gerade hier, voted for by Julianne Moore. Ah, die Frau hat Geschmack. Übrigens, zum Vergleich ist einfach nur hinten dran gehauen.
Und Platz 100 auf der... Entschuldigung, eine Sache muss ich sagen. Eine ikonischste Filmfigur mit eingeführt der Nullerjahre, McLovin. Also...
Ja.
Komm schon.
Wie viele Leute kennst du, die McLovin heißen?
Was macht der eigentlich jetzt?
Ja, ich glaube, der hat da noch so ein paar Filme, wo er halt immer wieder diesen Nerd gespielt hat. Aber jetzt habe ich den schon lange nicht mehr gesehen, den Schauspieler.
Ja, gut. Aber wir haben hier Jonah Hill.
Genau, der hat ja dann...
Emma Stone, Junge. Der hat schon ein krasses Cast gehabt, ey.
Ich muss mal sagen, Emma Stone und Jonah Hill, die ja dann auch wirklich vor allen Dingen dann später auch noch so richtig so Kritikerlieblinge und so mehr und mehr abgeliefert haben. Also das passt ja dann tatsächlich auch schon.
Und ich muss eine Sache, da habe ich immer noch zu kämpfen. Ich habe ja immer ein paar Schauspieler oder Schauspielerinnen, die ich immer ein bisschen verwechsle oder gleichstelle. Du hast ja mit weniger Probleme, ich habe ja irgendwie autistische Züge, ich weiß nicht. Nicht mit Jonah Hill und Seth Rogen. Ich weiß nicht. Da musste ich damals immer so ein bisschen überlegen. Klar, da
im Film ist halt ein bisschen älter, aber mittlerweile sind.
Das vermischt sich dann nach dem Alter, ne? Da ist das, die Jahresunterschied nicht mehr so großartig, nicht mehr so wichtig, meine ich.
Mittlerweile sind beide dünn. Waren sie damals vielleicht auch nicht 100%ig. Ja. Aber man muss halt auch sagen, Seth Rogen hat ja, glaube ich, auch letztes Jahr dann Golden Globe gewonnen. Dieses Jahr einen Golden Globe gewonnen für das Studio. Übrigens sehr coole Serie, kann ich empfehlen. Und der hat ja hier auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Evan Goldberg. Die schreiben ja immer zusammen die Drehbücher.
Und hast du einen, den du irgendwie favorisierst?
Wie bitte?
Hast du einen, den du favorisierst von Jeff
Seth Rogen? Ich glaube mittlerweile so einfach von seiner Art her Seth Rogen eher. Weil ich glaube, der ist, wenn du dir heutzutage mal Jonah Hill anguckst, ich glaube, der ist schon ein bisschen... Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich glaube, der ist schon etwas eher so schwieriger. Würde ich sagen. Einfach nur reine Vermutung. Ich kann es natürlich überhaupt nicht beweisen, aber ich glaube, der eine ist eher lockerer als der andere.
Ja, ich glaube, ich komme so eher mit Jonah Hill eher klar als Seth Rogen. Aber egal, das ist Haarspalterei. Legen wir weiter.
Okay, wie gesagt, ganz kurz, einfach um das Gegenstück dann zu sehen. Auf Platz 100 der Leserliste wäre gewesen Avengers Endgame und steht nicht drunter, ist auf der besten Liste drauf. Das heißt, dieser werden wir auch nicht mehr auf der besten Liste sehen. Platz 99 war hier schon mal Thema. Wir hatten den hier schon ein, zweimal erwähnt. Einmal, weil er auch für Quentin Tarantino einer der besten Filme ist, nämlich Memories of Murder von Bong Joon-ho, dem Parasite-Macher. Das hat er weit gemacht, bevor er dann in Amerika Filme gemacht hat. Und wir haben das, glaube ich, schon mal beide gesagt, dass wir den, glaube ich, nicht ganz so hoch einordnen. Ich habe mit dem Film nicht Probleme, ich finde sie trotzdem unterhaltsam, ich finde sie gut, er hat mir sehr gut gefallen beim ersten Mal gucken. Geht halt um einen Serienkiller-Fall in Südkorea. Aber er hat mich am Ende so ein bisschen unerfüllt zurückgelassen und ich vergleiche ihn da, das habe ich schon mal gemacht, hier bei den Filmfällen, diesen Vergleich, ich vergleiche ihn immer gern so ein bisschen mit Zodiac, weil ich finde halt, die beiden Filme haben so ein paar Sachen gemeinsam. Und ich finde Memories of Murder ist ein gut gemachter Film, aber ich finde ihn vielleicht nicht ganz so gut, wie ihn vielleicht andere aus dem Filmbereich mögen.
Ich habe ihn ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht ganz gesehen, nur zum Teil. Und berichtige mich, wenn ich da falsch liege und ihn mit einem Film verwechsle. Manchmal habe ich so leichte Probleme mit asiatischen Filmen, weil dort die Schauspieler immer sehr überzeichnend reagieren. Weißt du, ich meine, sehr theatralisch.
Overacting, ja, das haben die
auch häufiger drin, ja. Und da denke ich mir so, das haut mich manchmal raus. Ich meine, das ist eine ernste Story, man kann nicht einen richtig düsteren Film machen. Und wenn die sich dann darüber, die zwei Kommissare oder Detectives, was es sind, dann irgendwie über irgendwas streiten, aber das geht schon dann für mich als Europäer in die Klamauk-Richtung, aufgrund dieser Theatralik, die sie da beide dann am Tag legen, am Film legen, wo ich mir sage so, komme ich da noch stimmungstechnisch in so einen richtigen düsteren Thriller rein? Gerade nicht. Ich glaube, für den Film muss ich echt in Stimmung sein und mich darauf einlassen können. Aber ich sage jetzt mal jetzt, ich werde den Film irgendwann nochmal schauen.
Vielleicht werde ich ihn mir auch nochmal angucken. Aber das kann ich jetzt so noch nicht sagen, weil ich habe halt auch immer noch so viel, was ich dann irgendwie gucke und so. Und das sind so, ich habe es ja häufiger, wenn ich dann Filme nochmal gucke, da sind das häufiger Filme, die ich dann vielleicht nochmal mit meiner Frau gucke und sowas. Und ich glaube, Memories of Murder ist jetzt nicht so der Film, den ich dann nochmal mit meiner Frau gucken würde. Ich glaube, das ist dann noch nicht ganz so ihr Ding. Dann wieder zum Vergleich. Auf Platz 99 der Leserliste wäre Midsommar gewesen.
Guter Film. Aber ich glaube, der kommt noch mal auf unserer Liste.
Nee, der steht hier auch nicht. Der wird auch nicht auf der besten Liste auftauchen.
Okay.
Da steht er noch mal drunter.
Aber spoiler das auch nicht.
Ja, stimmt eigentlich, ne?
Ja,
das stimmt eigentlich. Dann lasse ich diesen Satz ab sofort immer weg. Platz 98, und den habe ich vor gar nicht so langer Zeit geguckt. Ich glaube, so vor einem halben Jahr oder sowas, nachdem der bestimmt 10 Jahre auf meiner To-Watch-Liste stand. Und zwar Grizzly Man von Werner Herzog. Sagt der dir was?
Nein, wirklich nicht. Ich war überrascht.
Okay, also, aber Werner Herzog sagt dir natürlich was.
Ja.
Es ist halt tatsächlich ein Dokumentarfilm von Werner Herzog über Timothy Treadwell. Das war einer... Ich weiß nicht genau, wo es war, im Norden von Amerika oder Kanada, ich kann es nicht genau sagen. Und der hat ganz, ganz viele Videos immer gemacht, so wo er mit Braunbären so ganz nah auf Tuchfühlung gegangen ist und immer Sachen so mit Braunbären gemacht hat und sowas, was schon wirklich sehr, ja, so muss man es einfach sagen, komplett leichtsinnig war. Und naja, und genau so endet das dann halt auch. Und dieser Film, der nimmt den halt mit, der zeigt einem sehr, sehr viele Ausschnitte aus dem Film von diesem Timothy Treadwell, und der zeigt dann halt auch nochmal, wie Werner Herzog dem Ganzen auf den Grund geht, wie er zum Beispiel dann bei der Mutter von Timothy sitzt und der Mutter die Aufzeichnungen zeigt von da, wie ihr Sohn gestorben ist und solche Sachen. Hm. Und dieser Timothy Treadwell hatte bei dem Mal, wo es dann auch schief ging, halt auch noch seine Freundin dabei. Und ihr hört vielleicht schon, er war komplett leichtsinnig. Das war ein komplettes Selbstmordkommando, und es ist ein Wunder, dass der nicht schon gefühlt bei den 100 Malen vorher, wo er bei den Bären war, gestorben ist. Und ja, dieser Film, der nimmt das Ganze halt so auf. Und das ist kein... Es ist eine sehr interessante Doku, finde ich, weil die hat natürlich dieses Doku-Feeling, aber Werner Herzog, ich weiß nicht, es gibt ja auch diese Doku über Werner Herzog und Klaus Kinski, wo er ja selber auch mal erzählt. Und diesen selben Approach, finde ich, den hat auch Grizzly Man, weil er erzählt dann halt immer selber so in dieser Werner Herzog-Stimme.
Er oder so?
Wie bitte?
Ich und er, wie hießen der mit Kinski?
Ich habe vergessen,
Kinski,
wie diese Doku da mit Kinski hieß, wo es um die beiden ging. Aber da ist ja auch schon dieses Stilmittel, dass er dann immer so aus dem Off erzählt und so auch noch. Und das ist hier auch wieder.
Finde ich immer sehr angenehm als Zuhörer.
Der hat ja diese sehr ruhige Stimme. Mir ist das fast schon zu sozialpädagogenmäßig, diese Stimme, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Werner Herzog ist halt Werner Herzog, ne? Kannst du. Wahrscheinlich auch eine ziemlich coole Socke gewesen. Nein, ist der, er lebt ja noch, ne? Nein, er lebt noch.
Ja, also wie gesagt, ja, das ist echt kein einfacher Film. Also der hat schon irgendwie so einen sehr unangenehmen Vibe beim Gucken. Halt, weil dieser Typ, dieser Timothy Treadwell, einfach so komplett, man denkt immer so, er tut immer so, als wüsste er alles, als könnte er mit diesen Bären umgehen und sowas. Aber du merkst halt, das ist halt alles nur reiner Schwachsinn irgendwie. Und das, wie gesagt, wenn du den Film guckst, denkst du dir so, wie konnte der eigentlich so lange überleben? Warum ist es nicht schon viel, viel früher schief gegangen? Und das ist auf jeden Fall interessant, nicht unbedingt leicht, aber ich glaube, es ist auch nicht für jedermann, muss ich dazu ganz ehrlich sagen, dieser Film.
Er ist auch nicht der erste Tierdokumentationsmacher, der gestorben ist.
Ja, das stimmt.
Wie ist er, Steve Sonstwasser, der Australier?
Ach, du meinst den mit dem Rochen.
Ja,
ich hab vergessen, wie er heißt.
Mein liebster Feind hieß übrigens der Film.
Ja, Dokumentation. Genau. Ja, Platz 98 bei den Lesern wäre übrigens The Holdovers. Von mir auch ein Liebling, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Platz 97, oh, und jetzt könnte ich eigentlich direkt an Dennis übergeben und er könnte losrenten, aber das hat er, glaube ich, auch schon zwei oder drei anderen Filmfellers vorhin getan. Weil auf Platz 97 ist Alfonso Cuarons Gravity.
Absoluter Schrottfilm. Guckt ihn doch nicht an. Er ist einfach nur stinkend langweilig. Es ist total dämlich, wie sie in die Situation da reinkommen, und es ist, ich habe vorgespult.
Ich habe ihn damals im Kino gesehen, ich fand ihn gut, auch nicht überragend gut, also ich habe ihn seitdem auch nie wieder den Drang gehabt, mir den nochmal anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich fand ein paar Entscheidungen doof, so wie du. Ich fand ihn halt allerdings so einfach damals im Kino, so von den ganzen Bildern, die eingefangen wurden, fand ich den schon echt ganz cool gemacht. Und dafür gebe ich mir auch die Special Effects und sowas, das sieht cool aus. Filmtechnisch, also storytechnisch, muss ich mir den nicht nochmal geben. Platz 97 bei den Lesern übrigens, der Leuchtturm, The Lighthouse. Ist, glaube ich, für Dennis der bessere Film.
Es ist jeder Film besser als Gravity, aber naja.
96, das hatten wir auch schon ein paar Mal bei den Filmen, weil das übrigens auch auf anderen Listen. 96 ist Ryan Cooglers Black Panther. Das haben wir ja hier auch schon ein paar Mal gehabt. Das ist ja auch ein Film, der damals auch gerade so
in der Black Community.
Genau,
in
der Black Community halt sehr geliebt wurde und sowas, gefeiert wurde. Ich fand ihn halt als Superheldenfilm, finde ich, ist das ein okayer Film. Da sage ich auch nichts dagegen. Aber ich finde halt für mich halt generell, ist er letztlich halt auch nicht mehr als ein Superheldenfilm. Und deswegen wäre er bei mir einfach wahrscheinlich nicht hier oben.
Und ich bin bei Avengers raus, wie ihr auch schon alle wisst. Ich kann ja nichts dazu sagen.
Platz 96 bei der Leserliste wäre übrigens Howl's Moving Castle. Ich glaube, der deutsche Titel ist Das wandelnde Schloss. Ist ja ein Ghibli-Anime-Film. Platz 95. Ich weiß nicht, hast du den mittlerweile eigentlich gesehen?
Ah, warte, ich muss mir reingucken. Platz 95, Platz 95. Mein schlimmster... Nein.
Aber the worst person in the world. Der schlimmste Mensch der Welt.
Ich kann ihn sogar sehen. Der ist ja gerade auf Amazon, glaube ich.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, ja. Der ist doch von den Machern von...
Der ist von Joachim Trier, der jetzt auch mit Sentimental Value wieder Oscar nominiert ist.
Den will ich unbedingt noch sehen.
Wo ja übrigens auch die Hauptdarstellerin wieder mitspielt, wofür sie jetzt auch Oscar nominiert ist, Renate Reinsme.
Aber sonst habe ich nichts von ihm gesehen. Das wäre dann neu.
Und also ich muss sagen, ja, guter Film. Ich muss sagen, ich bin gespannt jetzt auf Sentimental Value, weil ich finde, The Worst Person in the World, ich habe den gerne gesehen. Ich weiß, dass viele den mögen, wahrscheinlich sogar mehr mögen als ich. Mir hat irgendwie so das letzte Tüpfelchen gefehlt, damit der Film mich nochmal so richtig abgeholt hat. Ich fand den gut, ich fand den absolut guckbar. Ich würde ihn mir halt nicht nochmal angucken. Aber ich würde ihm niemals absprechen, dass es kein guter Film ist. Platz 95 bei den Lesern, der Inside Ewan Davis. Oh, hier, da steht's dann auch. Weil das will ich jetzt auch nicht spoilern. Lassen wir es mal. 94 haben wir zusammen mit der Schule, so lange ist das schon her, Dennis, die haben wir zusammen damals 2002 mit unserer Schulklasse im Kino gesehen. Und zwar geht es um Steven Spielbergs Minority Report. Und da muss ich auch mal eine Lanze für brechen. Ich fand den damals, glaube ich, nicht so gut. Ich habe den mittlerweile nochmal geguckt. Und ich finde, der bekommt nicht genug Wertschätzung, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist schon ein richtig guter Film, tatsächlich. Damals habe ich das nicht so wahrgenommen, aber einfach so, wie er seine Story aufbaut, klar, die ist jetzt nicht super... Auch wenn es dann so eine Philip K. Dick-Adaption ist, aber die ist jetzt auch nicht so super innovativ. Letztlich, klar, du kannst natürlich sagen, dass mit diesen Precox, dass sie diese Straftaten vorhersehen, ist natürlich innovativ. Aber letztlich, was dann der Film daraus macht, diese Verfolgungsjagd, was dann letztlich vielleicht, worauf es am Ende hinausläuft. Und das ist jetzt nicht so super innovativ, dann letztlich, wie der Film sich letztlich gestaltet. Also da spricht dann vielleicht von der Prämisse mehr für irgendwas Tiefergehendes, als es dann letztlich daraus macht. Dennoch finde ich, ist der halt technisch super gut und der ist halt super unterhaltsam und den kannst du heutzutage richtig gut weggucken. Und da ist ja auch schon in einer kleinen Rolle dann auch noch Colin Farrell dabei.
Ich habe den Film ja irgendwie nebenbei geguckt. Ich hatte ja eine kleine Fehde mit dieser Lehrerin und habe ich den Film damals abgelehnt. Ich meine, wie alt war ich? 15 oder 16? Wie alt waren wir denn da? Und dann war man halt auch ein bisschen anti. Und so war ich auch dem Film gegenüber anti und habe bis jetzt den Film wirklich nicht wiedergesehen. Was ich aber in Erinnerung habe, dass es so ein typischer Science-Fiction-Action-Film ist, der Nullerjahre. Also und wie du es gerade beschrieben hast mit dem Innovativen oder mit der Spannung oder mit dem, ja, bietet der wirklich was Cooles, ist er für mich auch so ein bisschen vergleichbar mit iRobot oder sonst was, was da alles so rauskam noch. Es gab so eine gewisse Art von Science-Fiction-Film, in den Nullerjahren. Alles so ein bisschen, ja, ich benutze ja gerne Metaphern, ohne Würze irgendwie.
Ich stimme dir zu, dass er bildtechnisch
wirklich... Das eine oder andere haben sie nicht.
Ja, ich stimme dir zu, dass er bildtechnisch halt wirklich so wirkt, wie so andere Filme, die damals rauskamen. Das war damals irgendwie so der Look, wenn sie dieses Science-Fiction gemacht haben, dann immer dieses mit diesem Blaufilter drüber und trotzdem entsättigt. Das hatte iRobot, das hatte der, es gab da noch so ein, zwei andere, die hatten das auf jeden Fall. Dennoch fand ich den so vom ganz drumherum herum ist zum Beispiel übrigens noch besser als Filme, wie zum Beispiel iRobot. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst.
Ja, fürs Protokoll, ich habe jetzt nicht gesagt, dass iRobot ein guter Film ist, aber es ist von derselben Art her so. Ne? Ja. iRobot war eine langgezogene BMW-Werbung. Ey.
Platz 94, einfach mal schnell für Dennis auf der Leserliste, wäre Moneyball. Ja, Platz 93 gebe ich ganz offen zu. Das ist so die Art Polit- und Justiz-Thriller, die mich überhaupt nicht abholen. Platz 93 ist Michael Clayton. Ich habe den gesehen. Ich habe alles komplett vergessen. Der hat mich halt wirklich leider gar nicht abgeholt. Deswegen kann ich zu Michael Clayton mit Josh Clooney aus dem Jahr 2007 auch wirklich nichts sagen.
Ich muss leider auch überspringen. Ich muss auch sagen, ich habe auch diese Filme The Eyes of March, also die Tage des März,
den mochte ich ja wiederum dann ganz gerne.
Dann gibt es noch so einen anderen Film, der ist auch, glaube ich, von Michael... Mensch, sag schon.
Michael Mann?
George Clooney.
Ach, Clooney.
Und zwar in dem Film, wo er ein Geheimagent ist und irgendwie in irgendeinem italienischen oder albanischen Dorf ist.
Oh, den habe
Und
ich im
sich
Kino
verstecken
gesehen, der
muss.
war schweinelangweilig. Oh, wie hieß denn der nochmal? Aber ich weiß genau, welchen du meinst.
Es gibt halt so, es gab eine gewisse Art von Agentenfilm, die haben sich daraus, deren Tenor war, wir wollen möglichst ruhig sein und möglichst ruhig erzählen. Beispielsweise auch Der gute Hirte. Den habe ich mir auch reingezogen, der war echt sehr, sehr langsam erzählt. Der hatte eine krasse Bildszene, aber sonst war der so, naja, halt nicht spannend, ne?
Genau, der Film, den du gerade meintest, das war The American von Anton Corbijn. Den habe ich damals im Kino gesehen. Ja, der hatte mich auch nicht abgeholt.
Aber es gab, ich weiß, was du meinst, das ist halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was es Michael Keaton geht. Ja? Ist auch jetzt egal, müssen wir jetzt nicht besprechen. Ich meine, wir haben den Film ja nicht richtig gesehen.
Wie gesagt, ich habe einfach alles von dem Film vergessen. Ich weiß, dass der mich einfach gar nicht abgeholt. Der war gut gemacht, aber er hat mich nur abgeholt, deswegen habe ich alles vergessen. Irgendwie um Rechtsanwalt, der ist irgendwie Rechtsanwalt oder so.
Vielleicht waren wir noch ein bisschen verstört durch die ganzen Filme, die wir gesehen haben von den Buchverfilmungstypen hier, der Regenmacher, die Akte, John Grisham.
Jury. John Grisham, danke, ich kam gerade auch nicht auf den Namen. Ja. Aber das ist halt wahrscheinlich dann so das Ding, wenn wir heute hier durchrushen durch die Filme, dann entfällt einem vielleicht mal irgendwo hier oder da was. Platz 93 bei den
Büchern, die übrigens... Jury. Ich habe die Liste mir nicht durchgeguckt, aber ich sage, wenn einer dabei ist, dann ist es die Jury.
Aber der ist ja vor 2000, der kann gar nicht dabei sein.
Ach so. Ach ja, stimmt ja. Dann weiß ich jetzt nicht.
Platz 93 bei den Lesern wäre übrigens Killers of the Flower Moon. Überrascht mich tatsächlich ein bisschen, dass der dann gerade so bei der Leserschaft so gut ankommt.
Aber der braucht ganz gut. Ich fand den besser als du.
Ja, das stimmt. Ich fand, für den brauchst du zu viel Sitzfleisch. Aber anderes Thema, andere Liste.
Ja.
92. Oh ja, oh ja, oh ja. Gladiator. Das Thema hatten wir schon hier. Gladiator haben wir tatsächlich schon einige Male gesprochen, bin ich der Meinung, bei den Filmfellers.
Aber deswegen was ich jetzt gerade gut finde, du hast gerade gesagt hier, John Grisham, die Filme oder die Jury kommt nicht vor, weil er so alt ist, er ist nicht drin. Ich so, okay. Und Gladiator ist auf einmal drin. Jetzt fühle ich mich auf einmal nicht alt. Weißt du, was ich meine? Normalerweise kommen Filme und die sind so und so und so alt. Und jetzt kommt Gladiator in dieser Liste. Ich weiß, dass er Anfang 2000er ist, sehr nah.
Also er ist genau 2000, er ist gerade noch so reingerutscht.
Ja, ist ja gut. Bitte, lass mich bitte nicht alt fühlen. Dass der halt gefühlt gerade für mich nicht alt ist. Auch wenn er jetzt 25 Jahre alt ist. Gladiator. Mega cooler Film und ich lese gerade mit meiner Tochter ganz viele Asterix-Bücher gerade. Und da muss ich auch ab und zu an Gladiator denken. Zumindest Asterix als Gladiator dann, ne? Ich glaube, das einzig Schwache an Gladiator ist Ralf Möller.
Ich finde ja, das habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Film erzählt, ich finde nicht nur Ralf Möller, ich finde diese ganze Truppe da um Ralf Möller, ich finde, die sind so Comic-Relief-mäßig, das sind so lustige Stellen. Und ich finde irgendwie immer, das passt nicht so komplett in den anderen Film rein, in den Rest des Films.
Ja, das ist halt Ralf Möller und seine Gang. Das ist so Pain and Gain Gang, so, weißt du?
Ja, wirklich.
So diese ganzen aufgepumpten und stereohaft Typen. Da hast du den Typen, dann hast du den Schwarzen, dann hast du den und den. Und eigentlich sind das voll die Buddies und richtig, richtig gute Typen, auf die man sich verlassen kann und so. Nein, ich bin kein Fan von dieser Art von Mensch.
Ja, genau, also, deswegen meine ich, ich finde halt immer, dass dieser ganze Part mit diesen, ich sag's jetzt mal so, mit diesen anderen Gladiatoren, der hat sich für mich immer nicht so organisch angefühlt wie der Rest des Films bei Gladiator.
Aber sehen wir mal ganz einfach, Russell Crowe prügelt sich da durch, der Film sah klasse aus, es ist ein cooler Film. Punkt.
Platz 92 wäre auf der Leserliste übrigens Die Unglaublichen, Die Incredibles, habe ich auch tatsächlich mehr schätzen gelernt, jetzt wo ich Kinder habe. Platz 91, oh, das ist auch so ein Film, ich weiß, das war so der Film, mit dem Michael Fassbender ganz größer bekannt wurde und ich habe ihn damals gesehen, aber es ist lange her, der kam 2010 raus und ich habe, glaube ich, 2012 oder so gesehen, Fish Tank und ich habe wirklich vieles von dem wieder vergessen. Ich weiß, dass die irgendwie so ein troubled Mädchen aus einem nicht so guten Viertel und aus einer nicht so guten Familie ist, was er nochmal für eine Rolle hatte, er war der Freund, der neue Freund ihrer Mutter. Aber ich habe wirklich vieles von dem Film vergessen und vielleicht auch zu Unrecht vergessen. Vielleicht ist das echt so ein Film, den ich mir nochmal geben müsste. Aber ich glaube, das war auch ein sehr, sehr langsam erzählter Film. Das war auf jeden Fall noch so Michael Fassbenders noch größere Europaphase, wo er noch mehr die europäischen Filme gemacht hat als die amerikanischen.
Ich kann mich an diesen Film, sag mir ehrlich gesagt, hat gar nichts. Komischerweise, wo du gesagt hast, die Story kurz erklärt hast, Mädchen aus einem schwierigen Viertel und hat so ein Problemmädchen, da dachte ich mir so, ist hundertprozentig ein britischer Film. Und es ist so.
Ja, ist ja auch so.
Und ich muss sagen, ich weiß nicht, woran es... Also, nein, anders. Britische Filme machen mich manchmal so ein bisschen depressiv, weil die sehen halt nicht gut aus. Also ich... Der Look, es ist so... Ja, so Depri-Filme alle. Ich habe manchmal... Da haben die manchmal sehr interessante Stories. Und da muss ich mir sagen, ich bin wohl zu sehr amerikanische Filme gewöhnt, dass ich das lieber in so einem amerikanischen Setting haben würde. Weil ich will nicht irgend so eine mittelgroße englische Stadt sehen. Dann packt mir das lieber in den Ruhrpott oder nach Deutschland oder irgendwo hin, wo ich komplette Verbindung habe. Ich habe zu England, Nordengland keine Verbindung. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich gucke die Filme relativ gerne.
Ja, sie sind mir eigentlich so British Trash, weißt du, die... Um was es dann geht, um diese Leute, die laufen halt auch sehr proletenmäßig rum und so, weißt du, die sind einfach absolute keine Sympathiepunkte, die man sich drauf finden kann. Also ich habe keine Verbindung dann zu den Leuten so. Soll jetzt nicht.
Aber ich wollte gerade sagen, braucht man die denn?
Soll nicht überheblich klingen. Bei weitem nicht. Bringt die Story nach Deutschland, macht da die Assis und dann habe ich da wieder meine Verbindung. Alles Gute. Ich will mich da nicht drüber stellen, weiß Gott nicht. Aber bei britischen Filmen denke ich mir so, ich sag's mal frei raus, es ist mir zu britisch. Es ist mir einfach zu britisch. Es tut mir leid. Es ist mir, wo du eben gerade der schlimmste Mensch der Welt. Ich finde es immer sympathisch. Du hast die Filme, die aus Skandinavien kommen, wenn es nicht gerade irgend so ein Horrorbuchverfilmung ist, oder bei denen, gerade bei denen, du hast immer dieselbe Stimmung. Du erkennst einen schwedischen Film, dann hast du die durchgeknallten dänischen Filme, die cool sind, die liebevollen, gut gemachten französischen Komödien, oder Frankreich kann auch gute Filme, auch nicht nur Komödien, auch andere Filme, das können sie alles. Aber britische Filme bin ich raus. Und auch bei spanischen, bei manchen kann ich nicht connecten, das ist meine persönliche Einstellung. Es ist so, ich lese mir eine Story durch, oh, klingt spannend, und dann lese ich mir die Schauspieler durch, alle Spanier, ah.
Spanier hat gute Filme teilweise.
Ja, für dich, für mich nicht.
Platz 91 der Leseliste war übrigens Knives Out.
Ja. Hätte ich jetzt nicht reingebracht, aber ich finde den Film unterhaltsam, aber nicht einer der besten Filme.
Ja. Ja, Platz 90 muss ich halt echt sagen, das war halt Greta Gerwig, bevor sie dann selber Filme gemacht hat, wie halt Lady Bird oder Barbie, wo sie noch dann in den Film ihres Mannes mitgespielt hat, nämlich bei Frances Ha. Und das muss ich echt sagen, ja, ich finde ja generell Noah Baumbach und Greta Gerwig, das sind halt so diese Arzi-Lieblinge, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Beide haben ja immer so diese Filme, die dann so bei einem gewissen, schon etwas gehobeneren Publikum, gebildeteren Publikum, sage ich mal, ganz
also gut. Also bei mir.
Was?
Bei mir also.
Ja, bei dir, genau.
Ja, bei mir.
Und ich tue mich tatsächlich, ich weiß nicht, ich tue mich mit denen manchmal schwer. Es gibt so ein, zwei Filme von auch Noah oder auch von Greta, nämlich so wie Lady Bird oder sowas, die ich wirklich schon sehr mag. Frances Ha war für mich schon so ein bisschen, wie sagt man das so schön, war schon ein bisschen prätentiös, ne? Dass du dann den natürlich dann auch in Schwarz-Weiß machst und wie du dann die Hauptdarstellerin da, deine eigene Frau darstellst. Und es war schon so dieses so, ja, so, ich sag mal so Kunststudentin, lebe Frau, Schwarz-Weiß und Ich glaube, wenn man so mal ein paar Leute so aus der Richtung kennengelernt hat, dann versteht man, glaube ich, schon, was ich damit jetzt sagen will. Ich meine das noch nicht mal irgendwie böse oder sowas, aber das ist manchmal auch so eine Welt, da fühle ich mich nicht ganz so heimisch. Da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen zu assi für. Punkt.
Wärst du lieber in dieser Welt von dieser Frances Ha oder lieber auf der Welt, wo du Rosé trinken kannst und Pfingsten auf Sylt verbringen kannst?
Ich bin mit meiner Welt dann eigentlich recht zufrieden.
Du hast nur diese Leihauswahl.
Okay, aber dann gehe ich dann doch lieber in die Frances Ha-Welt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut. Ja, du bist auch nicht so der Weintrinker.
Manchmal, aber ja.
Ja, gut.
Platz 90 auf der Leserliste.
Ich kann zu dem Film, ich kann zu Frances Ha nichts sagen, aber ich schicke gerade Grüße raus an meine Frau und meine Schwägerin. Einen Film Frances. Vielleicht kommt der ja noch. Ist ein kleiner Insider, wenn ihr gerade zuhört. Frances.
Bevor wir sagen, ich raff's nicht.
Nein, ist ein Insider.
Auf Platz 90 der Leserliste wäre übrigens Bridesmaids. Wie heißt der Name auf Deutsch?
Keine Ahnung.
Trauzeugenkomödie.
Brautalarm?
Brautalarm, genau. Brautalarm. Ist er da, oder? Ich glaube ja.
Ja.
Genau, der wäre auf der Leserliste. So, Platz 9.
Die Leserliste ist schon ein bisschen asozialer, ne?
Schon ein bisschen, ja, aber auch nicht nur. Das finde ich mich später bei einigen Filmen auch sehr überraschend, was da teilweise dabei ist.
Aber
Platz 89. Schade, dass der Alex nicht hier ist. Vielleicht frage ich ihn noch für einen Spieler. Ihr hört jetzt einfach nur einen kleinen, oder stellt euch einfach einen kleinen Rant vor, wie Alex böse wird. Ja, vorbei, genau. Denn jetzt kommt Interstellar.
Ich bin aber auch böse.
Ja?
Ja, dass er das auf Platz 89 landet.
Achso, nicht weiter vorne.
Viel weiter vorne, Mann. Einer der besten Filme. Das sage ich ja nicht, aus. Ich meine das wirklich.
Ja, ich weiß. Dann kannst du ja noch mal kurz was dazu sagen. Ich bin
natürlich zu oft. Da haben wir auch vieles gesagt. Okay, du hast einen Science-Fiction-Film. Ich bin ein Fan von Science-Fiction-Filmen. Ich finde diese Ideen ganz cool, die damit eingebaut worden sind. Wenn da irgendjemand, vielleicht einen, den wir kennen, uns dann erzählen möchte, wie unrealistisch es ist, dann denke ich mir so, boah, bleib auf dem Boden. Vielleicht ist dieser eine Part im Film ein bisschen too much mit der vierten Dimension. Wo man sagt, okay, jetzt geht's vielleicht ein bisschen ins Träumerische rein, aber gut. Aber was mich natürlich auch mega catcht, ist noch der Vater-Tochter-Part. Wie ich auch schon erwähnt habe, den habe ich damals gesehen, als ich noch keinen Vater, keine Tochter hatte. Und jetzt würde mich das, glaube ich, noch mehr zerreißen. Doch, es würde mich noch mehr zerreißen. Allein, wenn ich an diese Szene denke, zerreißt es mich. Ich glaube, aus diesem Grund kann ich den Film auch gar nicht mehr sehen. Oder ich muss die Stelle überspringen.
Muss ich einfach nur darauf fokussieren, dass der Sohn einfach überhaupt keine Rolle spielt. Der ist scheißegal. Es geht nur um
die Tochter. Bis vor kurzem haben wir ja gar nicht gecheckt, dass Timothy Chalamet da mitspielt.
Ja, dass er der Sohn ist. So.
Ach ja. Trotzdem, diese Szene, wow. Aber ansonsten, ich finde das so cool mit dem Planeten. Ich finde diesen Roboter cool.
Das Sounddesign ist überragend, wenn die Kamera...
Einer der besten Filme?
Ja, die Szene, also wie gesagt, wenn die Kamera aus dann außen vom Schiff was zeigt, das Sounddesign, wie dann der Sound einfach abwirkt, das ist schon einfach richtig geil gemacht. Und dann auch, wie sie auf verschiedenen Planeten sind und wie diese Planeten dann aufgebaut sind, das hat schon super coole Momente hinter Stella, finde ich halt auch.
Auf und ich glaube, manche finden den Film nicht cool, das kann man mal wieder sagen, ohne dass manche angeschrien wird. Manchmal geht man auch in so eine Richtung, wenn alle Filme den cool finden, dass man manchmal ein bisschen anti sein möchte.
Ja, das glaube ich
also,
auch.
Und dann steigert sich das noch so ein bisschen an.
Auf Platz 89 von der Leseliste, das war so ein Film, der überrascht mich komplett. Drive My Car, japanischer Film, geht in knapp über 3 Stunden über einen Regisseur, der zur Arbeit gefahren wird. Empfehlung von mir, einfach mal kurz reingeworfen.
Das willst du ja auch sehen, in deiner Freizeit jemanden, der zur Arbeit fährt, ey, wirklich.
Und jetzt sind wir beim ersten Film heute, der mir einfach wirklich gar nichts sagt. Bisher der erste, und ich glaube, da kommen auch nicht mehr so viele. Und zwar The Cleaners and I. Oder The Gleaners and I. Ich weiß mal, wie auf Deutsch heißt. Hat der auf dem Deutschen.
Die Sammler und die Sammlerin.
Nö, sagt mir auch so nichts. Gut, gucke ich mir mal an, was das für ein Film ist, wenn wir hier auch fertig sind mit der Aufnahme. Kannst du denn was zu The Gleaners and I sagen?
Nein. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal bei 3sat Kultur. Kulturzeit da mal einen Trailer gesehen.
Was ich mir halt hier denke, da müssen ja mehrere Leute für abgestimmt haben, sonst wäre der nicht auf 88. Da frage ich mich echt, wer? Okay. 88 bei der Leserliste ist übrigens, ja, das ist dann wieder sehr, sehr mainstreamig, nämlich Top Gun Maverick. Hey, aber für ein Kinoerlebnis tatsächlich nachvollziehbar, meiner Meinung nach.
Wir haben jetzt, weiter, schau mal, wir haben jetzt über 10 Filme gesprochen und wir haben trockene Kehlen. Ben, wie trocknest du denn deine Kehle?
So, dafür müsste ich mir jetzt erstmal was rausholen, um meine Kehle zu trocknen.
Wie trocknest du denn deine Kehle? Ich meine, wie gehst du gegen deine Trockenheit vor? Was empfehlen Sie gegen Trockenheit? Ach, mein Liebes, da haben wir doch was.
Und zwar mit einem Bier, das den Namen trägt wie eine Pandemie.
Ach, das gute Maisbier. Ich bin komplett wieder Werbungsopfer geworden. Wunderbräu heißt es. Das war so ein extra Aufsteller im Supermarkt.
Okay.
Sieht biologisch aus, da ist ein Fahrrad drauf und so. Und wahrscheinlich wurde es gar nicht hier in der Nähe gebraut. Ja, es wurde in München gebraut, genau. Ich trinke erstmal das Landbier und es schmeckt so, wie es ist. Ein bisschen süffig. Ich bin gespannt auf das Pilz. Wunderbräu.
Beim nächsten Film könnten wir übrigens wieder einen Einspieler von Alex gebrauchen. Denn ich glaube, der könnte auf jeden Fall das Positivste zu dem Film sagen, wobei ich ja immer noch sage, ich hab ja nichts gegen die Filme. Auf Platz 87 ist nämlich der erste Herr der Ringe, Die Gefährten. Und ich habe es ja schon hier und da erwähnt, ich kann die appreciaten, das sind gute Filme. Ich bin einfach nicht so der Riesenfan, ich bin auch nicht so riesen in dem Thema drin wie andere. Und dass Dennis nicht der größte Fan ist, das wissen wir auch alle.
Aber, weißt du was? Das ist der einzige Film, den ich wirklich ganz gesehen habe. Und ich habe ja über die Filmreihe gesagt, dass ich sie nicht so mag. Also ich habe die anderen Filme auch dann so weit gucken können, wo ich sagte, ist nicht meins. Deswegen habe ich ja meine Meinung gebildet und habe sie zur Äußerung gebracht über den Podcast. Und dann dachte ich mir eventuell, okay, ey, du wirst älter. Und vielleicht änderst du mal deine Meinung. Du bist ruhiger geworden, dann änderst deine Meinung auch dazu eventuell. Und ich habe da wieder ein paar Ausschnitte gesehen. Und da muss ich echt sagen, ich hatte recht. Ich finde ihn immer noch schlecht. Ich finde diese Ausschnitte, wenn ich so ein paar Kampfszenen sehe, denke ich mir so, oh ey, nee. Nee, das ist so richtig, es tut mir leid, Leute, so richtig so, oh, die Guten hier und da und dies. Und mich regt es einfach auf, dass die Bösen so schwach und dumm sind. Also das macht keinen Sinn. Also mir fehlt, das ist zu lieb alles. Alles viel zu lieb. Ich muss nur loswerden. Nur mal eine kurze
Erklärung. Alles gut. Ich meine, es ist ja gut, dass wir heute ein bisschen schneller durchmachen. Dann können wir das schnell abhaken. Ja. Auf Platz 87 Paul Thomas Andersons The Master. Der wahrscheinlich dann bald mal seinen ersten Oscar abräumen wird. Dann in ein paar Wochen. Oder wenn ihr das hört, glaube ich, gar nicht mehr so viele Wochen.
Wir sind nicht live.
Auf Platz 86, ja, ein Film, den habe ich schon mal in der A24-Folge erwähnt. Und das ist ja auch einer der Gründe, nämlich Past Lives von Celine Song, den ich ja wirklich, wirklich ganz, ganz toll fand. Und anscheinend ja auch viele Leute hier für den Filmschaffenden. Und weswegen ich ja so enttäuscht war von The Materialist, der ja letztes Jahr kam, auch von Celine Song, mit Pedro Pascal, oh, wie heißt deine Johnson nochmal? Dakota Johnson. Und Chris Evans, und der einfach so ein 0815 romantischer Film war, wo ich mir einfach dachte, so, wie kann die Frau, die Past Lives gemacht hat, dann plötzlich diesen Film machen als nächsten Film? Das habe ich einfach nicht verstanden. Weil Past Lives ist ganz, ganz toll über südkoreanische Auswanderin, die mittlerweile mit ihrem Mann in New York lebt und seit der Kindheit immer mal wieder losen oder auch engeren Kontakt mit einem Kindheitsfreund aus Südkorea hatte und der sie dann in New York besucht. Und natürlich man dann so von ausgehen könnte, so, oh ja, jetzt kommen die mit der großen Liebe oder sowas noch mal zusammen. Aber darum geht dieser Film überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das Ding, worum es in diesem Film geht. Das sind halt so, beide sind dann an Punkten in ihrem Leben und haben vielleicht immer noch so eine gewisse nostalgische Verklärung voneinander, aber halt auch ein ganz anderes Leben. Und ich find's einfach so gut, wie dann der Ehemann, gespielt von John Magaro, da so, er sagt es sogar selber, er beschreibt seine Rolle so, oh, ich bin jetzt hier der böse westliche Ehemann, der sich da in die große Liebe einmischt, aber das ist es halt gar nicht, weil die beiden sind ein Paar und er ist auch nicht böse geschrieben und so was. Und das, ich weiß nicht, ich finde diesen Film richtig, richtig toll. Ich habe ihn damals in der A24-Folge schon mal erwähnt und wenn ihr es euch nochmal anhören wollt, da rede ich sogar noch ein bisschen ausführlicher über den. Und ich glaube auch, Dennis hat ihn damals nicht gesehen und ich gehe davon aus, dass Dennis ihn auch heute noch nicht gesehen hat.
Ich muss mal sagen, die Story catcht mich nicht, da passiert mir zu wenig.
Film ist richtig gut gemacht.
Kann man auch Leute im Café beobachten, die ihr Leben eventuell ganz
Aber das ist es sogar tatsächlich, das hast du tatsächlich auch ganz gut beschrieben, so ist es wirklich. Es ist so diese Art Film, Leute im Café beobachten, ja. Weil viel mehr passiert auch nicht. Das muss man halt wissen, bevor man sich den anguckt. Da stimme ich dir sogar zu. Ja, auf Platz 86 der Leserliste ist Dune, Part 1.
habe ich wieder richtig Bock auf den dritten Teil mittlerweile so.
Ja, ich bin immer noch skeptisch. Ich bin immer noch ehrlich, ich bin immer noch skeptisch. Ja, ich mochte auch den zweiten, aber trotzdem bin ich skeptisch. Ich kann es gar nicht ganz genau in Worte fassen.
Ich habe jetzt einfach Bock auf so einen großen Kinofilm, weißt du?
Ja, das kann ich komplett verstehen.
Temporäre, eine aktuelle Phase, so.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem Film, wo man auf den ersten Blick denken würde, ja, das ist eine komplette Verlachkomödie, aber wo man dann auch später gemerkt hat bei dem Regisseur, der hat auf jeden Fall was sehr Tiefsinniges drauf. Und zwar geht es um Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Und das ist so ein Film, den habe ich echt erst so gefühlt beim dritten oder vierten Mal gucken, wirklich zu wertschätzen gewusst. Vorher habe ich ihn einfach so als eine richtig blöde Comedy immer wahrgenommen. Es hat bei mir echt lang gedauert, bis ich gesehen habe, wie geil der eigentlich ist.
Ich habe den Film nicht gesehen. Das war einer dieser Filme, den du und Alex immer sehr öfters mal geguckt hast, glaube ich, oder auch mal wieder reingebracht hast. Das war vor der Meme-Phase. Sogar habt ihr praktisch eure eigenen Memes dazu immer gebracht. Und dieser Film, zumindest ein Meme, ist ja sehr berühmt.
Ja, sehr, sehr berühmt.
That
escalated quickly.
Genau. Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Und man hat so eine schwarze Liste, wie ich sie nennen müsste. Jeder hat sie von uns, Filmliebhaber, Liebhaberin. Filme, die man eigentlich gesehen haben müsste, aber noch nicht geguckt hat. Und da steht er mit bei meiner Liste mit drauf.
Witzige Geschichte.
Ich muss mich jetzt hier outen an der Stelle.
Witzige Geschichte zum zweiten Teil. Da war ich dann nämlich mit der Frau von einem guten Kumpel, einfach mit ihr alleine im Kino, weil die beiden wollten eigentlich ins Kino gehen. Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich mit der Frau irgendwie so alleine schon jemals irgendwie was gemacht, vorher oder nachher. Aber er musste sich halt krank abmelden. Die hatten noch das Kinoticket und ich so, ganz spontan, so, kommst du heute Abend mit? Ich so, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich den zweiten Teil mit der Frau, Kumpel im Kino gesehen.
Zum zweiten Mal gucken, oder gibt es ja von dem zweiten Teil?
Es gibt einen zweiten Teil.
Ach so.
Aber der ist nicht so im Gedächtnis geblieben wie der erste, muss man dazu sagen.
Bei mir anscheinend überhaupt nicht.
Und auf Platz 85 der Leserliste ist oben. Auf den wir vielleicht auch noch
hatten wir letztens hier über geredet.
Ah, jetzt kommen wir zu deinem Freund. Seinem streitbaren Freund. Auf Platz 84 Lars von Triers Melancholia.
Von dem hat man lange nichts mehr gehört, ne? Also,
ja,
warte, Entschuldigung, der Film, ich glaube. Ja, aber gerade solche laute Menschen hört man ja ein bisschen öfter. Melancholica.
So wie du ihn immer nennst.
Ja, Melancholia, ja, so, mein Gott. Ich fand den super. Wie gesagt, ich hatte meine Lars von Trier Woche. Ich habe hier damals alle Filme, nein, nicht alle, aber von seiner 2010er, sage ich mal, 2009er Filme alle in einer Woche durchgesehen und ich hatte Angst, dass dieser Film sehr langsam erzählt ist. Und der ist vielleicht langsam erzählt, aber ich muss sagen, ich habe mich keine einzige Sekunde gelangweilt bei diesem Film. Ich fand alles super. Ich fand die Charaktere super. Ich fand jede einzelne Story, die da erzählt wurde, super. Im Endeffekt spielt es ja nur an so einem Hochzeitswochenende. Und die Bilder auch noch. Also, mir hat der Film absolut gefallen. Und ich nenne ihn so, wie ich ihn möchte.
Und ich enthalte mich jetzt erstmal bei Melancholia. Wir müssen auch mal ein bisschen durchkommen. Auf Platz 84 der Leserliste wäre übrigens Barbie gewesen.
Ah, okay.
Auf Platz 83 von den Coen-Brüdern Inside Llewyn Davis. Und da muss man sagen, ich mag Road-Movies, ich mag so Folk-Country-Musik, ich mag eigentlich auch Oscar Isaac. Ich mag Katzen. Den Film fand ich höchstens okay. Der ist bei mir jetzt nicht großartig hängen geblieben. Es war ein ganz okayer Watch, alles gut. Konnte man sich angucken, hat so ein bisschen Bob Dylan-Vibes. Aber ja, und dann war es das aber auch schon. Und da ist es, wie ich es vorhin auch schon bei Michael Clayton gesagt habe, so viel ist bei mir nicht hängen geblieben.
Ich bin Coen-Fan, aber der Film ist bei mir so nicht da. Ich habe ihn nicht geguckt. Und bei Oscar Isaac habe ich Filme, die ich gut finde und Filme, die ich absolut langweilig finde. Und das ist zweiteres. Tut mir leid.
Platz 83. Oh, Perfect Days von Wim Wenders. Bei der Leserliste. Kleine Empfehlung, aber auch ein bisschen ruhiger Film über einen Mann, der in Japan Klos putzt. Klingt nach einer sehr guten Prämisse.
Klingt auf jeden Film nach dir. Also nicht nach dir, sondern ein
Film. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist dann wieder merklich, dass sowas auf der Leserliste auftaucht. Das meine ich ja. Die Leserliste ist manchmal auch ein bisschen komisch.
Das wild. Gefällt mir.
Ja, und jetzt kommen wir zum harten Stück Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Platz 82 bei der besten Liste. Joshua Oppenheimer's The Act of Killing 2013. Sagt dir da was? Hast du den gesehen?
Nee, aber ich lese gerade, dass es ein Dokumentationsfilm ist.
Genau. Es ist ein Dokumentarfilm über die, ja, über die Massenmorde in den 60er Jahren in Kambodscha. Und hier muss ich mich entschuldigen, da habe ich meine Geografie etwas durcheinander gebracht. Es geht natürlich um die Massaker in Indonesien. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das hier so durcheinander bringe. Und im Endeffekt geht es halt darum, du siehst halt den Regisseur, wie er da 20, 30 Jahre später zu den Leuten geht, die damals diese Massenmorde gemacht haben und die da einfach erzählen, wie sie das gemacht haben, wie sie die Leichen verscharrt haben, alles so ganz frei Schnauze und ihr Leben leben und fröhlich sind. Und das ist ein ganz... Also der wird immer wieder vorgehalten, so bei Dokus und sowas, dieser Art Film. Und der ist ein ganz harter Watch irgendwie. Weil das, wie diese Menschen einfach so locker, flockig ihr Leben leben, nachdem die solche Gräueltaten. Und die Gräueltaten werden da halt auch sehr explizit erzählt, vor allen Dingen. Gezeigt, glaube ich, gar nicht, aber halt erzählt. Und das ist halt, der ist halt teilweise mehr Horror als andere Horrorfilme, die echte Horrorfilme sind. Es ist ein ganz, ganz unangenehmer Film. Also, und wenn ihr euch mal für sowas interessiert, vielleicht auch dieses geschichtliche Interesse daran habt, das ist wirklich ein sehr, oder ist es überhaupt Kambodscha, das ist Indonesien, also ich weiß jetzt nicht genau, kann auch sein, dass ich es komplett vertan habe. Aber es ist auf jeden Fall da die Ecke. Aber ich dachte, es müsste, wie steht es bei Indonesien? Das bringt mich voll raus, dass hier so Indonesien steht, aber es müsste Kambodscha sein, wenn ich nicht komplett irre. Und das ist auf jeden Fall ein sehr harter Watch. Und das, aber auch von interessanter, das kann man nicht absprechen. Aber es ist auch lang. Das ist eine Doku, die geht wohl fast 3 Stunden. Also da muss man auch wissen, auf was man sich ein... Und die lebt halt viel über Erzählung. Das heißt, man sieht auch teilweise 10 Minuten irgendwelche Leute irgendwas erzählen. Und trotzdem, ja, das ist ein sehr interessanter Watch auf jeden Fall. So würde ich es mal bezeichnen.
Ich finde, also storytechnisch ist es auf jeden Fall was wir, glaube ich, hier in Westeuropa sehr wenig drüber wissen, außer die Leute, die sich dafür interessieren. Und vielleicht ist ja dann so eine Art von Erzählung oder Dokumentation, ja, Dokumentation, bevor man sich eine reine Dokumentation reinzieht. Weißt du, wenn so ein Film auf so eine Liste landet, also Dokumentation, dann ist diese Dokumentation ein bisschen anders aufgebaut, als wenn du, ja, weiß ich nicht, auf irgendeinem Sender da dir eine reine Dokumentation reinziehst. Klingt jetzt ein bisschen wild, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dann kann man sich das ja, sag ich mal, zeitlich aufteilen und sich da mal über informieren, weil gehört auch irgendwie dazu, zu der Menschheitsgeschichte. Weißt du, so, ich finde solche Themen immer, finde ich schade, wenn die ausgeblendet werden, ja, weil die Leute sich zu anstrengend finden, es, sich damit zu befassen. Ja, auch wenn wir weit weg davon waren, trotzdem kann man sich da mal drüber informieren.
Und auf Platz 82, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Platz 82 der Leserliste wäre Mean Girls oder wie oft heißt der Name auf Deutsch?
Mean Girls?
Das hatten wir schon mal ein paar Mal hier im Podcast. Das ist so ein Film, der hat in Amerika einfach Kultstatus und hier ist es einfach so eine Mädchenkomödie, nichts Besonderes. Oh, wie heißt der Name auf Deutsch?
Lindsay Lohan?
Ja, genau.
Oh, ach, Girls Club, Vorsicht, ja, bissig.
Genau, Girls Club, so, genau. Ich glaube, das habe ich ja schon ein paar Mal bei Filmen verletzt, dass der in Amerika so ein richtig großer Kultfilm ist. Und hier in Europa ist eigentlich nicht viel mehr als halt so eine Coming-of-Age-Komödie damals. Ja, Platz 81, witzig, dass der jetzt hier vorkommt. Den habe ich damals gesehen, als er rauskam, nämlich Darren Aronofskys Black Swan. Damals fand ich ihn super. Ich habe ihn witzigerweise vor, weiß nicht, 4, 5 Monaten nochmal gesichtet. Und ich muss echt sagen, der hat bei mir ganz schön verloren in den letzten 15 Jahren. Also ich fand ihn lange nicht mehr so mitreißend, wie ich ihn damals fand. Ich weiß nicht, vielleicht weil man mittlerweile auch so Filme schon eher so in diese Richtung auch gesehen hat, so mit diesem psychologischen Thriller, psychologischen Horror, fand ich teilweise, was es davon wirklich war und was es nicht war. Und er hat mich einfach nicht mehr ganz so krass abgeholt, wie er mich damals abgeholt hat. Deswegen aber er scheint wohl andere Leute immer noch so abzuholen wie damals.
Ich habe ihn jetzt erst einmal gesehen und das war wirklich damals im Kino, also sprich vor 15 Jahren, alter Schwede. Und ich habe ihn halt immer noch in Erinnerung, dass ich diesen Film immer noch, nein, ich fand ihn damals super und das kann ich nur sagen, weil ich habe ja keine andere Meinung mehr dazu. Er hat Drama-Elemente, er hat diesen seichten Horror und das fand ich ganz gut. So habe ich ihn in Erinnerung. Er hat von allem so ein bisschen, er will nicht übertreiben, dieser Film. Diese wirklich ganz leichte psychologische, ja, Psychofilme, ne, von wegen, was ist eine Wahnvorstellung, was ist noch wahr. Und dadurch, dass es so eine seichte Mischung ist, kann man sagen, okay, das ist gar nicht mal so unrealistisch. So kann ein Mensch sich selber ihn wiederfinden oder das kann einem Menschen nicht hier passieren, die du oder ich kenne oder so. Von daher finde ich, dadurch, dass er dann sozusagen realistisch ist oder nahbar ist, fand ich das super gemacht und nicht langweilig. Der Cast ist super, Vincent Cassel, den mochte ich, hat viele gute Filme gemacht für meine Liste. Und so muss ich sagen, das, was der Film ist, diese seichte Psychofiller. Weißt du, ich finde ihn gut, weil er nicht halt, weil da keine Übertreibung vorkommt. Er übertreibt nicht, der Film.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Ich weiß nicht, was die jetzt da so.
Ich kann's, ich, das
Vielleicht
Witzige
ist
ist,
er,
ich kann
vielleicht
es
ist er,
nicht mehr.
vielleicht ist, vielleicht ist er in der Hinsicht schlecht gealtert oder
Ich kann es
so.
halt, genau, ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen. Ich kann halt nur wirklich sagen, dass er mich jetzt diesmal nicht mehr ganz so mitgenommen hat, wie er mich damals. Damals fand ich den sehr faszinierend, das weiß ich noch. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht mehr. Kann natürlich auch einfach nur eine Sache vom Rewatch sein. Deswegen, ich will den Film auch nicht abstrafen. Ich fand ihn immer noch nicht schlecht. Der ist immer noch super gemacht. Der Aronofsky macht das richtig gut. Aber, und auch Natalie Portman macht das
Vielleicht fandest du
richtig
den
gut.
damals zu gut
Das kann
sogar.
sein. Das könnte es sein, dass ich ihn damals einfach
Ne?
zu gut fand.
Weil du hast, das hast du bei mir rausgehört, ich fand ihn einfach gut, weil er einfach in der Hinsicht realistisch ist oder war. Und du warst wahrscheinlich so mega abgefahren, weil der halt mal was anderes war, weil sich was anderes getraut hat sozusagen, was ich immer ein Fan von bin, von Film. Und dann warst du, manchmal warst du ja so ein bisschen hyped. Dann warst
Ja.
du von wegen, da bist du sich Filme und sonst was. Vielleicht ist es da der Grund,
Das
weil
kann sein,
ich
ja.
glaube, aus jetziger Sicht, du sagst ja immer noch, ja, es ist ein cooler Film irgendwie, höre ich raus. Und so schätze ich den ja noch ein. Ist ein
Ja.
cooler Psycho-Thriller. So, Thriller, naja, mehr sogar Drama, finde ich, weil Thriller ist es ja nicht wirklich. Ich finde es eher so dramamäßig. Und der Cast ist wunderbar gesetzt, wie gesagt, Mila Kunis, Natalie
Achso,
Portman
was mir
da
aufgefallen
als
ist, als ich den jetzt
Gangparts
neu gesehen habe. Achso, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Sebastian Stan,
Lassen?
hast du ja gerade schon gesagt.
Nee, habe ich
Achso, genau,
nicht, aber
weil
das
das
ist
ist
mir
mir
gerade
nämlich
aufgefallen,
aufgefallen,
ja.
als ich ihn wieder gesehen habe, der ist relativ, hat nur eine kurze Szene, der kommt dann so in einer Bar vor und flirtet dann halt so ein bisschen mit Mila Kunis und Natalie Portman. Da dachte ich so, okay, das ist Sebastian Stan. Damals war der jetzt noch kein großer Name, das war wahrscheinlich noch eine sehr
Wollte ich
kleine.
gerade sagen, damals gibt es ja die Möglichkeit nicht, weil ich ihn damals nicht
Genau, das
kannte.
war noch ein sehr kleiner, unbekannter Name damals. Fand ich ganz witzig, den dann jetzt zu sehen, in so einer wirklich ein, zweiminütigen Rolle, wenn überhaupt.
Winona Ryder, die hat ja, glaube ich, dann diese andere Ex-Künstlerin
Genau.
da gespielt, die prima Ballerina da. Wo man immer noch nicht weiß, wo man jetzt dann wieder irgendwann wieder Stranger Things geguckt hat. Von wegen, wo man sich sagt, so, altert die Frau jetzt eigentlich oder nicht? Hä? Oh, ja. Und muss auch sagen, wie würde das so?
Ja.
Aronofsky, also ich auch gerade, der hat ja auch drei Filme in Reihe rausgebracht, die wir alle voll gut fanden, mit The Wrestler, dann halt Black Swan und ein Jahr später noch oder ein halbes Jahr The Fighter.
Ja. Ich muss aber
Ja.
sagen, er hat ja letztes Jahr diesen Cold Stealing rausgebracht. Und da dachte ich so, ja, das war ein guckbarer Film, alles gut. Aber irgendwie war der nicht mehr so wirklich Darren Aronofsky-Style. Das war, ich habe den damals, als ich den gesehen habe, war das so meine Aussage so, das ist einfach Lucky Numbers 11 nur ohne Lucky, weil bei Cold Stealing ist sicherlich nichts Lucky. Aber für mich war das einfach kein Darren Aronofsky-Film dann plötzlich. Das fand ich irgendwie ganz merkwürdig.
Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, habe ich auch nichts davon gehört. White Boy Rick habe ich noch gesehen
Den habe ich
und
auch gesehen. Der war auch okay.
auch nicht schlecht, weil der halt realistisch ist. So.
Platz 81 bei den Lesern übrigens Tiger and Dragon. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meinem Freund, den ich auch gerne schon häufiger erwähnt habe. Pedro Almodóvar's Volver mit Penélope Cruz, wo wir hier bei den spanischen Filmen sind, die Dennis da alle nicht gesehen hat.
Auch den nicht.
Überraschung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja wirklich viel von Almodóvars Werken gesehen und den auch natürlich. Ich habe auch dunkle Erinnerungen, aber er ist nicht der Film, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich hatte so eine Phase, da habe ich sehr, sehr viele Gottes Willen, Almodóvar-Filme nachgeholt. Und ich weiß, ich fand den gut. Penélope Cruz ist in den Almodóvar-Filmen immer gut, weil das Gefühl ist sie eine andere Schauspielerin in diesem Film als dann in den amerikanischen Film. Und ich weiß nicht mehr genau, wo es hier, es geht bei ihm ja immer um Familien, um Mütter und all solche Sachen. Das ist irgendwie so ein richtig durchgehendes Thema bei ihr. Bei ihm. Und tatsächlich muss ich sagen, es freut mich einerseits, dass er hier vorkommt. Ich persönlich mag halt einfach 2, 3 Filme, andere Filme von ihm mehr. Und ich glaube, ich würde jetzt auch schon mal direkt einfach weitermachen. Auf Platz 80 der...
Penelope Cruz hat einfach unglaublich viele Filme.
Ja, ist richtig krass. Weil die ja gefühlt dann irgendwie auch in ihrer Amerika-Phase hat sie ja trotzdem immer noch unglaublich viele spanische Filme und so immer noch zeitgleich gemacht. Deswegen ist das krass einfach, wie viele Filme die damals rausgeballert hat. Ja. Und auf Platz 80 der Leserliste wäre Anatomie eines Falles.
Achso, die Leserliste, okay. Ja.
Boah, jetzt kommen wir zu meinem Freund. Den Freund, den ich mir nicht ansehen kann, den ich gar nicht mag. Es geht nämlich um meinen Freund Terrence Malick. Und vielleicht, ich meine, seine Filme sind alle bedeutungsschwanger, Close-Ups, Erzähler aus dem Off, lange Kameraeinstellungen auf Gesichter. Wir sehen hier auch gerade so ein Vorschaubild mit einer Kamerafahrt über das Gesicht von, ach oh Gott, jetzt fällt mir sogar der Name nicht ein, es ist zum Kotzen, Jessica Chastain.
Brad Pitt.
Bitte?
Achso, nee, ich habe einfach jetzt einen Schauspieler da geraten,
den Film mitspielt. Ja, Jessica Chastain sehen wir hier auf dem Bild und ja, so, ich kann dieses Bedeutungsschwangere, ey, ich habe ja wirklich nichts, ich habe ja nichts gegen schöne Atmosphäre, gegen Vibe-Filme, aber Terrence Malick macht immer denselben Film mit irgendwie 1, 2 anderen Story-Elementen und zeigt mir dann 5 Minuten lang irgendwelche Gesichter vor irgendeiner Naturkulisse mit irgendeiner schönen Musik, oftmals auch noch mit einem Offsprecher. Ey, hast du 2 davon gesehen, hast du alle gesehen und er macht seit 40 Jahren macht er denselben Film immer wieder. Und es gibt bessere Sachen, ja, dazu gehört vielleicht sogar Tree of Life. Und das Traurige ist, ich sag das und ich hab die auch wirklich fast alle gesehen. Das macht es eigentlich noch schlimmer. Aber das ist für mich jedes Mal einfach so, einfach eine. Es ist für mich eine Qual, mir diese Dinge anzugucken. Und ich weiß, dass viele dieses Film machen mögen. Ich weiß, wie hieß denn der Kriegsfilm aus den 90er Jahren, wo er eigentlich genau dasselbe in einem Kriegsszenario gemacht hat? Der schmale Grat.
Der schmale Grat, der den Pazifikkrieg.
Genau. Damit. Oh, das war eigentlich genau dasselbe.
Ich glaube, mit gefühlt allen Schauspielern.
Ja.
Ja, ohne Scheiß. Ich habe den Film dann, ich so, okay, Alter, vor ein paar Jahren habe ich dann gesagt, ey, der schmale Grat, ich muss den schmalen Grat gucken. Allein die ganzen Schauspieler und ist ein Kriegsfilm und guckst du da. Und ich guck den und ich so, war in dem Film nicht ein Krieg?
Und nicht nur John
Caviezel,
der da in die Kamera redet, oder in die Kamera guckt und in die Stimme redet.
Komm mal mit, wir haben dich vorgewarnt, Alter, Mann. Also, du weißt gerade, was ich meine, ne? Ja. Simpsons?
Ja.
Gut. Der schmale Grat, ich musste den abbrechen. Ich dachte so, jetzt gucke ich endlich mal wieder einen coolen Film, den ich von meiner schwarzen Liste streichen kann. Fun Fact, ich habe ihn auch von meiner schwarzen Liste geschrieben, denn ich will den Film nicht gucken. Der ist, jetzt weiß ich, was du meinst. Alter Schwede. Erzähl doch einfach die Story, Alter. Zeig uns doch das einfach.
Wie gesagt, und der macht halt diesen Film immer wieder dasselbe. Jedes seiner Filme.
Das ist so. Schmetterling. Wir filmen den Schmetterling da nochmal. Und wie man, Benni, ist es bei dir doch genau dasselbe. Wenn du über die Wiese gehst, dann fährst du auch jedes Mal das Gras an,
natürlich.
Oder?
Natürlich.
Oder sonst was. Oder wer geht nicht an den Baum vorbei und muss ihn erstmal streichen? Weiter.
Ja, aber jetzt weißt du, wie ich mich bei wirklich jedem Terrence Malick-Film gucke und fühle. Und ich weiß, viele mögen die, ich kann es aber nicht verstehen. Hast du einen gesehen, hast du alle gesehen?
Ist das so eine Selbstgeißelung? Hast du dann irgendwie so, sagst, okay, ernst gemeint, Frage, warum guckst du es dann?
Ich weiß nicht, weil ich irgendwie immer dann noch denke so, ja, das soll ja ein guter Film sein, ich gucke ihn mir an und dann denke ich mir so, warum tue ich mir das an, ich weiß es doch besser.
Okay.
79 der Leserliste Gone Girl. So, 78, oh, das freut mich wirklich. Dann habe ich hier mal, wir hatten ja mal eine Folge aufgenommen für einen Braunschweiger Radiosender, so ein Testpilot. Und da habe ich schon über den Film gesprochen, nämlich After Sun von Charlotte Wells aus dem Jahr 2022. Finde ich ganz, ganz toll. Der macht am Ende etwas ganz Großes mit, jetzt muss ich ganz kurz lügen, welches Lied war das? Ja, genau, mit David Bowies und Queens Under Pressure. Der hat mir dieses Lied nochmal, nachdem ich das eigentlich nicht mehr hören konnte, nochmal so ins Herz reingebracht. Also deswegen, dieses Lied mittlerweile mit ganz anderen Augen, nachdem ich diesen Film geguckt habe. Es geht um einen Urlaub von Paul Mescal, der einen jungen Vater spielt, den er mit seiner Tochter in der Türkei macht. Relativ günstigen Urlaub, kann man wohl dazu sagen. Weil er, wie man dann über leichte so Nebensachen erfährt, wohl nicht so viel Geld hat. Und dass er auch wohl eigentlich normalerweise nicht sehr viel Zeit mit seiner Tochter verbringt. Ehe dann die Story irgendwann shiftet in eine andere Richtung, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, vor allen Dingen auch in eine andere Zeitebene. Und das ist ein Film, also wo ich dann gerade, wenn ich meinte, es gibt so Feel-Good-Filme oder sowas, das hier ist weit weg von einem Feel-Good-Film, das haut dir am Ende so einen in die Magengrube und lässt dich dann halt mit Under Pressure. Und das ist, ich finde, ein ganz, ganz toller Film und es freut mich sehr, dass der hier vorkommt, aber ich glaube, in der breiten Masse hat der nie so den ganz großen Anklang gefunden.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mir den angucken kann. Wenn du sagst, er ist traurig und da geht es um so eine Vater-Tochter-Beziehung. Und Fun Fact, ich bringe immer alle Filme durcheinander, sobald der Titel Sun mit drin ist. Irgendwie sobald Sun mit drin ist, es gibt so viele Filme mit Sun, ey. After Sun, Before the Sun, nebenbei der Sun und wirklich... Müssen wir mal gucken, wie viele Filme mit Sun vorkommen.
Sunshine.
Ja, Sunshine, genau. Ja, da bringe ich mal den einen oder anderen Film irgendwie durcheinander. Und da gibt es noch After und Before, okay, dann mit Midnight, After Midnight, Before Midnight. Da gab es auch diese
Trilogie. Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, ja.
Ja, und dann noch diese Vampire da. Aber ich glaube, da war nichts mit Sunrise.
Ja, wobei, ja, ich weiß schon, was du meinst. Vor dem Morgengrauen, so heißt er im Deutschen, im Englischen halt nicht. Bis zum Morgengrauen, so.
Beides scheißegal.
Auf Platz 78 in der Leserliste. Oh, da haben wir wieder den Michael Clayton. Okay, die Leser scheinen den auch zu mögen. Ich gehöre anscheinend nicht zu den New York Times Lesern. Weiter mit Platz 77 auf der Liste. Und auch wieder ein Film, wo ich weiß, dass du ihn nicht so gut fandest wie ich. Ich fand ihn einfach wirklich für das, was er sein wollte, kompletter Overflow. Nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Mit einem großartigen Tribut auch an Wong Kar-wai, In the Mood for Love. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich denke, den werden wir auf dieser Liste auch noch sehen. In the Mood for Love und Everything, Everywhere, All at Once hat natürlich auch noch eine krasse Hommage an diesen Film. Und ist natürlich eine Hommage auch einfach an Michelle Yeoh. Hat die Karriere von Ki-Hee Kwan nochmal neu gestartet, kann man ganz ehrlich sagen, der jetzt in den letzten Jahren auch wieder vermehrt in Filmen aufgetaucht ist. Und ich mochte den einfach so, ich habe bei der Steinpassage so lachen müssen. Und ich weiß nicht, ich kann mir den auch wirklich gut und gerne nochmal geben, aber klar, der ist natürlich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, dass dieser Oscar für Jamie Lee Curtis wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen so Goodwill-Ding war, dass der jetzt nicht unbedingt vielleicht verdient gewesen ist, das kann man auch komplett nachvollziehen. Also, dass es nicht der verdienteste Oscar ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, ich mochte den wirklich gerne. Und ich weiß, bei Dennis war es nicht ganz so.
Ey, sorry, ey, alle haben diesen Film gefeiert und everything, all at once und das ist das Ding hier gewesen. Ich muss mal kurz auf der... ja, was soll ich sagen? Genau, mega hart gefeiert. Und ich habe mir dann endlich dann auch mal vor langer Zeit mal angefangen zu gucken. Und dieser Film hat mich gestresst. Und ich habe dann gemerkt, ey, dieses Übermaß an Paralleluniversen ich fand die Charaktere alle anstrengend. Ich fand die Story anstrengend. Ich fand diese Paralleluniversen anstrengend. Ich dachte mir so, was geht hier eigentlich ab? Entweder ich feiere komplett diese Bilder ab und ich muss mich einfach berieseln lassen durch die Bilder, aber ich war an dem Tag nicht in der Stimmung und ich habe mich bis jetzt auch nicht noch in die Stimmung gefühlt, das zu feiern oder dass mich so mich drauf reinlassen kann. Ich habe keinen Hate, ich will keinen Hate aussprechen gegenüber dem Film. Ich kann nur sagen, ich kann es nicht verstehen, dass dieser Film so mega hart gefeiert wird, weil, weiß ich nicht, also das macht für mich alles keinen Sinn, weißt du? Also,
alles gut.
Ich glaube, das war für die Leute so ein bisschen was Überraschendes, ein bisschen was Neues, diese Kampfszenen. Aber ich fand beispielsweise die Kampfszenen da mit ihm, mit dem Kaugummi kauen. Oh, dachte ich mir so, oh, ernsthaft. wo er dann mit seinem Jojo rumgespielt hat oder mit seinem Kaugummi die lange Strange gemacht hat, dann ist dieser Van nochmal da und ich dachte mir so, stopp mal, wo bin ich gerade? In welcher Spalte bin ich da? Und dann machen sie da dieses Fenster da auf, wo diese ganzen Paralleluniversen zu sehen sind. Hä? Okay, nein, sorry, ich bin raus. Was ich aber krass finde, ist, James Honk, einer der Darsteller bei dem Film.
Ist der Alte, oder?
Bei Everything All at Once, ja. Und mir ist er sofort wieder aufgefallen, weil er spielt auf der Suche nach dem goldenen Kind.
Ja, genau. Der spielt bei vielen solchen Filmen mit.
Alter, und da war der doch schon.
Ja,
war
er auch.
Älter. Und ich meine, Digga, der Film ist da rausgekommen, als wir geboren worden sind. 86.
Der war doch auch hier bei Big Trouble in Little China. Da war er doch auch schon einer der... Ja, war nicht der Bösewicht? Oder, nee, gehört zu den Guten, glaube ich. Oder wenn ich weiß es nicht mehr genau.
Mit Kurt Russell genau. Ist der, ne? Ja, mit Kurt Russell. Ja, den habe ich nicht so oft gesehen, aber auf der Suche nach dem goldenen Kind habe ich natürlich öfters gesehen. Finde ich immer ganz gut. Ey, das finde ich gut. Ey, bei Tango und Cash ist er auch wieder mit Kurt Russell. Ja, da muss ich sagen, okay, da habe ich wieder ein bisschen Verbindung wieder zu dem Film.
Ich meine, der war sogar schon aber bei Chinatown 1974 dabei. Da weißt du, wie lange der schon Filme macht.
Vergiss es, Jack. Ja, um es kurz zu machen, es war für mich persönlich einfach viel zu viel. Zu viel Bam, zu viel Everything. So.
Es war zu viel Everything, Everywhere, All at Once. Platz 77, mal wieder Nolan. Ich glaube, der kommt auf beiden Listen auch relativ häufig vor. Es ist die Prestige auf der Leserliste. Und dann kommen wir zu 76 auf der eigentlichen Liste. Und wir sind wieder bei einem Coen-Brüder-Film. Und wie eigentlich auch schon bei Inside Llewyn Davis, was ja auch schon ein Coen-Brüder-Film ist, geht es auch hier wieder ein bisschen auf einen Road-Movie oder halt besser gesagt auf eine Odyssee. Nämlich in Oh Brother, Where Art Thou?
Ich hatte gerade Landbier im Mund.
Aber es geht hier auch wieder schon wieder, wie auch bei Inside Llewyn Davis, wieder so Road-Movie-mäßig. Und wieder geht es auch um die Art von Musik, Bluegrass, Folk. Also es hat schon tatsächlich auch ein bisschen, sagt natürlich jetzt hier dann um entflohene Sträflinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Coen-Filme, ich mag auch den, aber hier trifft bei mich dasselbe zu wie bei Inside Llewyn Davis. Der hat mich nie komplett gecatcht. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht anders war, aufgrund vielleicht der Story, wo die ja eigentlich herkommt.
Nee, nein, das ist ganz nett zu sehen. Okay, da sind ein paar Elemente mit drinne. Aber ich sehe es genauso. Ich bin überrascht, dass der Film auf dieser Liste ist, weil ich dachte eigentlich im Kind, okay, ich finde den Film eigentlich ganz okay, aber ich kann verstehen, wenn kein anderer eine Bindung zu dem hat. Ich bin immer wieder überrascht, wenn die Leute eine Bindung zu dem haben, weil er spielt halt in den 30er Jahren, da steht es ja sogar, Sträflinge entfliehen halt, ja, machen einen Gefängnisausbruch und haben halt eine Odyssee und sind halt, wie man das als Kind kennt, in diesen typischen Sträflingsanzügen mit den typischen Gefängnisketten und müssen sich halt eins nach dem anderen entledigen und treffen dann halt auf dieser Reise auf sehr, ja, viele weitere unsympathische Leute. Oh, in den Südstaaten der USA, welch eine Überraschung in den 30er Jahren. Was ich, mein größtes Problem habe bei dem Film, ich finde, George Clooney passt da gar nicht rein.
Es ist kein typischer Clooney-Film, muss man echt sagen, ja.
Also, ja, er ist ein klasse Schauspieler, muss ich nicht drüber reden, darauf will ich hinaus, aber er passt nicht in diesen Film da hinein. Und das macht mir diesen Film, genau, das raubt mir die Ernsthaftigkeit in diesem Film, wenn man, na doch, über Ernsthaftigkeit in Coen-Brüdern kann man schon reden, haben sie ja eigentlich auf ihre Art und Weise. Aber dadurch, dass George Clooney drin ist, ist es so gefühlt, für mich, wir müssen irgendeinen Film machen mit George Clooney. Und irgendwie was rein oder nee, einen Film und wir müssen irgendwie George Clooney damit reinbringen. Ich hätte es viel, viel besser gefunden oder ja, würde es viel besser finden, wenn George Clooney nicht dabei gewesen wäre, sondern irgendein anderer Schauspieler. Er macht mir da so ein bisschen den Film da kaputt. Vielleicht würde ich ihn, ich bin mir sicher, ich würde den Film mehr feiern, wenn er ein anderer spielen würde.
Ist
nicht. So ein bisschen unbekannter oder sonst was, weil das war genau die Hochphase auch von George Clooney.
Ja, das stimmt,
ne?
Allerdings.
Ja, 2000, ja. Ja, das macht mir den Film, ja, unecht. Ja. Unecht, so ein richtiges Kostümfilm, was ich halt schade finde.
Auf Platz 76 der Leserliste wäre übrigens The Worst Person in the World, den wir schon auf 95 der besten Liste hatten. Kommen wir jetzt wieder zu dieser Liste zurück. Oh, und auf Platz 75 von Michael Haneke, ich glaube, der ist ja Österreicher, wenn ich mich nicht irre, Amour, oder auch, ich glaube, Liebe, wie er auf Deutsch heißt, oder dann auch, glaube ich, in englischsprachigen Ländern, Love halt, über, ja, ein altes Ehepaar, Ich glaube, spielt dann auch in Frankreich, wo sie dann halt dement wird, wenn ich mich nicht komplett irre. Und ja, wie wir es heute schon ein oder das andere Mal hatten, das ist kein schöner Watch. Also das ist ein sehr gut gemachter Film, es ist ein gefühlvoller Film, ohne Frage, aber auch hart. Und wenn man so solche Themen vielleicht nicht unbedingt sich in diesem Film angucken möchte, weil der Film ist jetzt auch nicht sonderlich, dass da eine große Geschichte passiert. Die zeigt halt einfach so ein bisschen das Leben von diesen beiden und die lange, lange zusammen waren und dann durch Krankheit gezeichnet wird, das Leben und auch die Beziehung. Und das ist ein anstrengender Watch. Ich glaube, die Hauptdarstellerin, ich habe jetzt leider vergessen, wie sie heißt, genau, Emmanuelle Rivard, die war damals auch dann nominiert für Oscars und all so ein Kram. Und das war ein wirklich guter Film, kein schöner Film, aber obwohl das natürlich ein sehr gut gemachter Film ist. Und Michael Haneke weiß halt schon, was er tut.
Soll ich dir sagen, was ich für ein Problem habe mit solchen Art von Filmen? Ist dir was aufgefallen bei diesem Film? Oder bei, sagen wir mal, bei Ziemlich beste Freunde? Oder bei hier, wie hieß der Film mit Anthony Hopkins, der Vater? Der Vater. Was ist dir so aufgefallen? Was ist die Parallele? Was ist die Verbindung von den drei Filmen oder von den Protagonisten?
Dass sie in Europa spielen.
Setting sie sich befinden. Ja, weiter?
Dass sie in Großstädten spielen. Mhm. Dass sie in diesen alten Wohnungen weiter spielen.
Aha, und die Wohnungen sind? Beziehungsweise Ziemlich beste Freunde, ich glaube, der hat sogar einen Landsitz gehabt oder sowas. Ja, aber
auch noch die Stadtwohnung auch. Ich kann es dir nicht nur sagen.
Es sind halt sehr, sehr wohlhabende Leute. Und da finde ich so, das ist mir so aufgefallen, so, wenn man so denkt, so, oh, Ziemlich beste Freunde, man hat den Film ja gesehen, okay, der ist traurig, aber auch irgendwie hat er was, was Beruhigendes, was etwas, was sich auffängt. Bei der Vater auch, ne? Dass dieses Apartment, ne, wo er da immer wieder, das sich immer wieder verändert hat. Es hat wieder so ein bisschen Wohlfühlinger gehabt. Liebe, ich kenne den Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber jetzt, wo ich den Trailer wieder gesehen habe, da ist auch wieder dieser Part. Die Filme, also diese Probleme von diesen Leuten, werden immer wieder auch aus deren Sicht gespielt. Klar, ich will nicht sagen, reiche, wohlhabende Leute haben diese Probleme auch, oder die Krankheiten besser gesagt in dem Fall, oder in den Fällen. Aber ich finde es immer so ein bisschen, da fehlt mir dann doch so ein bisschen der Realismus. Die Filme schreiben sich praktisch auf dem Plakat drauf. Es ist realistisch, wir sind kein Actionfilm, wir sind ein menschlicher Film, wo ich mir aber sage so, okay, aber wer von uns kann denn so leben? Ihr habt immer noch so das Ambiente oder die Goodies, Geld zu haben, einen Rückzug zu haben, ein Fallnetz zu haben, in dem ihr halt finanziell gut ausgestattet seid. Wie sieht's bei Menschen aus, die es nicht so geht und im Rollstuhl sitzen oder dement wären?
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Die spielen mit einer Traurigkeit, aber diese Traurigkeit ist so, wo man sich sagt so, ja, Moment, Pien, aber naja, es gibt härtere Fälle, wo sind deren Filme? Wo ist der Film von der dementen Frau, die leider, ich will jetzt nicht tiefgründig werden, aber die im Altersheim, was nicht so gut ausgestattet ist, dahin leider vegetiert oder so. Also ich will das nicht unbedingt sehen, aber diese Filme brüsten sich immer damit, so sehr melancholisch, immer so sentimental zu sein, wo ich immer so denke, okay, eigentlich gucke ich gerade nur reiche alte Leute an. Es tut mir leid,
ja, aber es ist ja auch so. Du hast es natürlich schon gesagt, wer weiß, ob die anderen Sachen gesehen wollen werden. Also ob die Leute sich dies von armen Leuten also angucken wollen würden.
Die hatten halt bis dahin ein schönes Leben. So. Und ja, tut mir leid.
Meistens ist das ja auch das, was in dem Film gezeigt wird, dass sie bis dahin ein schönes Leben hatten.
Ja, und das ist, was mich so ein bisschen, das andere, was mich stört, so halt, es ist genauso wie diese Filme, diese amerikanischen Filme, wo du denkst, okay, das ist so ein Horror-Popcorn-Film oder sonst was. Und denkst so, wieso gucke ich den Film jetzt ganz gerne? Ach ja, irgendwie sieht das Setting ganz cool aus, ne? Ich will gar nicht mal so drauf eingehen, dass ich immer so ein kleiner Hausfetischist bin oder Wohnungsfetischist bin. Aber ihr müsst auch selber mal zugeben, wenn ihr Filme guckt und das spielt in so einem abgefahrenen, coolen Haus, dann ist das schon interessanter, als wenn das in so einer Wohngenossenschaftswohnung spielt. Das ist so meine Kritik mit dem Film. Ist mir gerade nur so irgendwie aufgefallen.
Ja, ist ja auch alles gut. Ist ja auch alles gut. Auf Platz 75 der Leserliste wäre übrigens Boyhood gewesen. Ja, 74. Sean Baker kommt auch auf dieser Liste vor. Und zwar nicht mit seinem Oscar-Gewinner vom letzten Jahr, Nora, nein, mit The Florida Project. Wo es ja um ein Motel vor den Toren von Disney World in Florida geht. Und wo halt auch, und das stimmt halt auch, das haben halt auch meine Frau und ich gemerkt, als wir halt selber dann auch wieder in Amerika auch bei, ich sag mal so, etwas schäbigen Motels außerhalb von großen Städten abgestiegen sind. Es gibt ja wirklich einfach Familien, die leben dann halt da. Und die leben da halt auch nicht wirklich das beste Leben. Und dann spielen da auch Kinder auf den Parkplätzen rum und sowas. Das ist genau auch tatsächlich meine Erfahrung, die ich teilweise auch in Amerika gemacht habe. Und wo sich dann halt die Eltern immer mit irgendwelchen klitzekleinen Jobs gerade so, dass es zum Überleben reicht, über Wasser halten. Und darum geht es halt in The Florida Project, wie halt dann vor allen Dingen das Mädchen und ihre Mutter, um das hier geht, aber vor allen Dingen um das Mädchen, wie sie die sich so ihren Tag gestalten. Und ja, Sean Baker, der halt der ein bisschen sich jetzt auch einen Namen gemacht hat als einer der Independent-Filmemacher, der dann ja auch zum Ende noch ganz guerillamäßig wirklich in Disney World gefilmt hat, ohne natürlich irgendeine Erlaubnis zu haben. Und deswegen, also ich finde, das ist schon ein sehr interessanter, dass man sich den sehr gut angucken kann. Aber auch hier, wie heute so oft, also das, ich glaube, das zieht sich echt durch die Liste. Feel-Good-Sachen finden sich auf dieser Liste nicht wirklich viele wieder, aber auch das ist kein Feel-Good-Film, auch wenn natürlich dieses kleine Mädchen doch schon so, wie halt Kinder so sind, wie halt Kinder die Welt wahrnehmen, versucht immer schon das Beste einfach aus dem zu machen, was die haben, weil Kinder da meistens auch nicht so groß anspruchsvoll sind. Und es ist schon, er hat schon irgendwie diese kindliche Leichtigkeit, aber trotzdem ist es natürlich auch ein sehr ungeschönter Blick auf diese Menschen. Und das ist natürlich dann auch, jetzt wo wir gerade von dem einen Extrem beim Film davor mit Amour, wo es dann halt die doch Wohlhabenden waren, hier sind es dann halt wirklich die absolut Nicht-Wohlhabenden. Das kann man dann auch ganz ehrlich so sagen.
Nee.
Na, hast du nicht gesehen?
Was soll ich da noch einzwischen? Zur Hälfte dann noch. Da war ich ja auch noch nicht so in der Stimmung da. Das sind halt auch sehr laut so und anstrengende.
Das stimmt. 74 wäre auf der Leseliste wäre übrigens Black Swan, den hatten wir ja auf der 100-Liste schon. 73, freut mich sehr, habe ich damals im Kino gesehen. Habe ich die ersten Jahre dann danach irgendwie auch so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und ich muss trotzdem sagen, jetzt nach all den Jahren Abstand, ja, es ist einer der besten Pixar-Filme und zwar ist es Ratatouille um die Ratte Remy, die Koch werden möchte. Und das klingt immer, auf, wenn man sich diesen Story-Prämisse so durchliest, dass er dann da über die Haare diesen Jungen steuert und so, das klingt alles so dumm. Aber jetzt so mit den ganzen Jahren Abstand, wenn man sich die ganzen anderen Pixar-Filme angeguckt hat, Ratatouille gehört einfach zu den besten Pixar-Filmen. Und das, ich finde, es freut mich auch sehr, dass dann auch die Filmemacher das so sehen, weil ansonsten wäre der hier nicht auf Platz 73.
Ja, Pixar,
es war halt noch die absolute
Pixar. Ich habe ihn gesehen, ja.
Pixar, damals haben die ja wirklich die Kracher nacheinander raus. Ich glaube, oben war ja auch kurz danach und auch so drumherum. Das war noch die richtige Peakzeit. Muss man ja mittlerweile leider sagen, aus der ist Pixar mittlerweile leider raus. Aber das wäre dann Thema vielleicht für ein anderes Mal. Auf Platz 73 der Leserliste ist übrigens Spotlight. Oh ja, 72 mit einer deiner Lieblingsschauspielerinnen. Und ich habe den ja vor ein, zwei Jahren nachgeholt. Es geht nämlich um Carol. Um Kate Blanchett, die sich ein wenig verguckt in eine Verkäuferin im alten Manhattan in den 50er Jahren, gespielt von Rooney Mara, die aber eigentlich verheiratet ist mit, helf mir auf die Sprünge, wie heißt der nochmal, der Schauspieler?
Aber Kate Blanchett
ist genau, das meine ich ja. Kate Blanchett so ist verheiratet alles, ne? Mit Kastenkopf Nummer 1.
Kyle Chandler.
Genau. Und ich finde es einfach ich finde, der Film hat einen großartigen Look. Ich kann mir diesen Film einfach, ich könnte mir den sogar ohne Sound angucken, weil ich den Look von diesem 60er oder 50er Jahre New York mit diesem Braun, ich finde den so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Film hat einen so schönen Blick auf New York, finde ich ganz, ganz toll. Und der ist, ich finde sie anstrengend, aber ich finde, Kate Blanchett hat ja sowas an sich, das wirkt wahrscheinlich einfach schon aufgrund, wie sie sich gibt. Ich finde, sie hat immer etwas Anstrengenderes in ihren Rollen. Das stimmt auch für Carol. Trotzdem finde ich, ist das ein super, super schöner Film mit ganz, ganz tollen Bildern. Und ich werde mir den sicherlich nochmal angucken. Wie gesagt, ich habe ihn für ein, zwei Jahre das erste Mal gesehen. Und ich fand den ganz, ganz toll. Und ja, damit mehr will ich dazu auch gar nicht so sagen oder kann ich in diesem Moment auch gar nicht so.
Ich kann auch noch weniger sagen. Ich weiß nur, dass es eine Buchverfilmung ist. Ich habe da mal einen Bericht im Fernsehen gesehen. Und dann habe ich den zwei oder drei Leuten, nein, Frauen vorgeschlagen, die auf eigentlich so eine Art von Film stehen. Und entweder haben die den Film nicht gesehen oder die haben vergessen, mir ein Feedback zu geben oder ich weiß nicht mehr, wie das Feedback war. Das ist ganz komisch. Das ist, Carol ist bei mir persönlich, in meinem persönlichen Umkreis irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich muss mal mit den Leuten nochmal drüber reden. Vor allem mit meiner Frau nochmal, weil es gibt Informationen, die vergesse ich immer. Das gehört dazu. Hat sie den Film schon mal gesehen? Fand sie ihn gut? Weißt du was? Ich glaube, ich gucke den einfach mit ihr nochmal zusammen.
Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee. Vor allem, ich glaube, du würdest auch gefallen an diesen alten New York-Bildern finden.
Ach, hallo, Alter. Natürlich. Hundertprozentig.
72 auf der Leserliste. Uncut Gems, der schwarze Diamant.
Schön, dass der hier auch vorkommt. Mit Adam Sandler, der?
Ja, genau der.
Ja, geil.
Vielleicht kommt der ja nochmal vor. Vielleicht. Und jetzt ein Film, den ich auch 2001 im Kino geguckt habe. Ey, wo ich auch immer noch sage, ja, das ist ein schöner, okay, das ist diesmal mal nichts Anstrengendes, den kann man sich gut geben. Es ist halt ein Heist-Movie, wie Heist-Movies halt sind. Es geht um Ocean's 11. Ich sag generell, ey, es ist ein solider Film, den kann ich mir angucken. Ich sehe den nicht auf einer 100er Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts. Nope. Dennoch würde ich halt nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber ich sehe den einfach trotzdem nicht auf dieser Liste.
Es ist halt geil, also es ist geil, rede ich wie so ein 16-Jähriger, ey. Mit der Besetzung, die wir damals um die Ohren bekommen haben. Und der Film sollte eine Sache machen. Und das hat er erfüllt. Nämlich Spaß.
Ja, das stimmt.
Da wenn da andere Leute sagen, irgendwas Tieferes gesehen haben, irgendwie, wow, nein, der sollte einfach nur Spaß gemacht haben. Und es wäre ja noch ein super Film gewesen. Der Film hat leider halt ein Päckchen zu tragen namens Ocean's 12, der total dumm ist, der sich eigentlich über Heist-Movies lustig macht.
Danke. Ich mag Ocean's 12 ja gar nicht.
Ocean's 13, wo ich denke so, was ist denn eure Prämisse da eigentlich? Was zur Hölle geht denn da ab, Alter? Macht, wisst ihr was? Bringt doch den Kerl einfach um. Ist unkomplizierter, als was ihr da macht. Irgendwie so einen Arbeiterkampf in Mexiko zu stoppen und dort irgendwelche Würfel zu manipulieren. Was ist das für eine Mist? Und was macht ihr noch? Ihr vergiftet einen Restaurantkritiker, damit er eine schlechte Kritik schreibt. Ihr zerstört das ganze Casino, aber nebenbei wollt ihr noch, dass er eine schlechte Kritik bekommt, indem ihr einen Menschen vergiftet? Also, das ist eigentlich, ist Ocean's 13 kein Heist-Movie, das sind einfach Psychopathen, die da zu Gange gehen. Beim anderen waren es dann auch so Trickbetrüger und bei Ocean's 13 sind es einfach nur Leute, die sich rächen wollen. Und ich meine, deren Kumpel ist ja nicht gestorben, der liegt ja einfach nur im Koma, weil er alles da verloren hat und die wollen sich rächen und sind einfach abgrundtief böse. Die sind eigentlich die Bösen in diesem Film. Und Ocean's 8? Nein, 7?
Habe ich nie gesehen.
6? 8. Ja, wie viel sind es denn? 8. Finde ich ein bisschen komisch, dass die bei weiblichen Schauspielern nur 8 erreichen.
Ja, okay, die wollten natürlich, haben sich natürlich 9 und 10 offen gelassen für den Fall, dass der so gut läuft, dass sie nochmal 2 Fortsetzungen kriegen.
Ach so, okay. Ja, das kann man später dann immer ja sagen. Ansonsten hätte ich selber persönlich gesagt, so, wenn man da so im Zimmer sitzt und bei nach 8 Namen nicht einen weiteren Namen bekommt, wenn wir sagen, Jungs, lass mal die Nummer sein, habe ich nicht gesehen und ist, glaube ich, auch abgrundtief schlecht. Das ist, glaube ich, auch so mit der Reihe mit diesem Ghostbuster-Teil, ne?
Also, wie gesagt, ich sage halt immer noch, Ocean's 11 ist ein solider Film, den kann man sich gut angucken, der macht Spaß, der hat coole Schauspieler, der hat ja wirklich durch die Riege weg nur coole Leute dabei und der macht Spaß, den kann man sich gut angucken. Aber er hat halt, erstmal hat er die Heist-Film-Krankheit, nämlich Twist, 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 wie ihn sie ja so viele Heist-Filme haben. Und dann hat er halt auch noch das, dass ich jetzt nicht unbedingt sage, dass der halt einfach zu den 100 besten Filmen des 21. Jahrhunderts gehört. Dennoch ist es kein schlechter Film. Auf Platz 71 der Leserliste wäre übrigens, oh mein Gott, der kommt ja nochmal vor, wäre übrigens wieder The Tree of Life von Terrence Malick. So. Ja, Platz 70. Oh, das ist schön. Und vor allen Dingen, weil es dann auch das Original ist. Nämlich von Thomas Alfredson. Wie heißt er auf Deutsch? So finster die Nacht. Im Englischen heißt er dann immer Let the Right One In. Und Oh, ich weiß nicht, im norwegischen Original, glaube ich, norwegischer Film ist es, weiß ich nicht mehr genau, wie er heißt. Aber so finster die das. Wir haben uns
Danke, da hast, da, danke, Benny, da hast deine Grenze, Alter. Das ist doch der Vampirfilm, da gibt es noch einen amerikanischen Film und der heißt Let Me In, ne?
Let Me In, genau. Und ich muss ja auch sagen, habe ich ja schon mal gesagt, auch das Remake ist absolut kein schlechter Film, auch den kann man sich geben. Aber ich finde es cool, dass es hier der Originalfilm ist. Und ich glaube, es ist gar nicht lange her. Wir haben vor 3 oder 4 Filmverlassfolgen schon mal kurz über den geredet. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
Die Halloween-Folge. Ich glaube, ich habe ihn in die Halloween-Folge rein mitgebracht. Und ich kann ja dazu immer was sagen. Norwegischer Film. Ein etwas anderer Vampirfilm. Spoiler ich jetzt nicht. Das ist kein Spoiler, oder? Das ist ein Spoiler.
Nein, alles gut.
Nein, alles gut. In einer sehr tristen Gegend spielt, was ich einfach mal angenehm finde, von diesen Norwegen ist so schön, wir müssen alle nach Norwegen auswandern, Bilder, einfach mal auch mal das andere Norwegen zu zeigen, wie du es bei Florida Project so ein bisschen eingebracht hast, aus der Sicht der Kinder. Dieser Film ist ja so ein bisschen aus der Sicht der Kinder gedreht worden und er ist traurig, er ist trist, furchtbar trist, aber irgendwie hat er durch seine Tristesse und dadurch, dass das aus der Sicht der Kinder erzählt ist, irgendwie auch so was Schönes. Und dann kommt er aber auch wieder, das haben halt diese anderen Filme, diese norwegischen Filme an sich, du 30 Minuten Ruhe und dann kommen Bilder, wo du denkst so, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Was sehe ich denn jetzt da gerade im Schwimmbad oder so, ne? und in der nächsten Sequenz ist wieder alles voller Traurigkeit. Guter Film, ein irgendwie, auch wenn er abgedrehter ist, so ein bisschen teilweise Story-Part, sage ich mal, ein echter Film. Also, ich fand ihn klasse.
Ich fand ihn auch klasse, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Aber ich muss sagen, man spürt die Kälte, man spürt diese Kälte. Es ist leider echt nicht diese Feelgood oder sonst, wo du sagst, oh, okay, hier rein. Man denkt sich immer so, oh Mann, und oh. Aber doch, den guckst du runter und wunderbare Schauspielerleistung von den kleinen Menschen da. Besonders von dem Mädchen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich weiß gar nicht, ob sie noch Filme gemacht hat. Die hat ja 1A gespielt, ey.
Es wird wohl Lina Leandersen sein. Das könnte man natürlich jetzt auch, wenn man nachguckt, aber das kann man auch anders nachgucken. Auf Platz 70 der Leserliste hätten wir übrigens, weil du es gerade auch bei dem Film genannt hast, ganz witzig, The Florida Project. Haben wir dann auch wieder diese aus der Sicht der Kinder nochmal. Oh ja, Platz 69, das war auch ein Filmexperiment, das bei mir wahrscheinlich nicht so funktioniert hat wie bei manchen anderen, vor allen Dingen wahrscheinlich bei Filmen machen, weil ich glaube, dass es auch kein Film für die breite Masse ist, nämlich Under the Skin von Jonathan Glazer 2014, wo ja Scarlett Johansson so ein, ich glaube, sie war eine Außerirdische, ich bin mir nicht ganz sicher, die ja dann so irgendwie die Menschen, ich weiß nicht, ob sie studiert oder auf jeden Fall, sie hypnotisiert sie und dann gehen sie mit ihr dann diesen komischen, ich weiß nicht, was es ist, ein Void rein, nackig, und die haben das ja teilweise auf den Straßen dann irgendwie dann auch in Dublin, oder ich glaube in Dublin spielt das, gedreht, dann auch mit Menschen, die das gar nicht wussten, dass das ein Film ist und so, und also ich fand, das war ein, also wo ich schon ein paar Mal erwähnt habe, so mit Arthouse-Filmen und sowas, das war für mich wirklich ein Filmexperiment, und ist ja interessant, dass so viele Filmschaffende das dann als ein positives Filmexperiment gestempelt haben. Für mich hat dann da irgendwie noch so das Interessante an dem Film gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war mir zu experimentell, ganz ehrlich.
Es war einfach nur die Kunst da drin.
Ja, genau. Hattest du den gesehen?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe sogar von dem Film gar nichts gehört.
Es ist der Jonathan Glazer, der hat dann ja fast 10 Jahre später halt noch den Zone of Interest gemacht über Auschwitz. Hm. Und ich glaube, spoiler ich jetzt mal, über den werden wir im Laufe dieser Liste auch noch reden.
Keine Überraschung.
Ja, aber ich glaube, man muss halt sagen, bei The Zone of Interest hat das dann, er hat zwar immer noch so seine experimentellen Sachen da drin, aber bei Zone of Interest hat das dann trotzdem es geschafft, es mehr in einem Filmkorsett unterzubringen, während Under the Skin mir noch zu viel freidreht, um ehrlich zu sein.
Also ich sehe gerade den Trailer und ich sehe eigentlich gefühlt nur Dunkelheit, Alter. Gut, vielleicht werde ich mir mal einziehen, ich weiß nicht, bis eben gerade wusste ich gar nicht von deren Existenz, von diesem Film.
Auf Platz 69 bei der Leserliste ist Yi, das ist ein asiatischer Film, ich habe von dem schon häufiger gehört, allerdings habe ich den auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, auf der, so wie ich das sehe, vielleicht reden wir über den nochmal. Platz 68, Catherine Bigelow's The Hurt Locker. cool. Ich mochte den. Ich fand, der war ein interessanter Einblick in diese Bombenentschärfungs-Squad, sag ich mal, wo er auch Jeremy Renner mitgespielt hat. Und der hat ja so ein, zwei andere Episoden. Der ist ja schon sehr aufgeteilt, fand ich, in gewisse Parts. Ich fand ihn gut. Das war ja auch ein Oscar-Gewinner in dem Jahr. Ich weiß nicht, ob ich ihn so gut finde. Allerdings finde ich, der war halt auch filmisch richtig gut. Die Bombenexplosionsszenen und sowas, die hatten schon einen Impact, der auch im Film gut rübergebracht wurde. Ich fand ihn, glaube ich, technisch besser, als ich ihn storytechnisch fand. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein guter Film und ich verstehe, dass man den wirklich sehr gut einordnet.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde weiter skippen.
Gut. Wir kommen ja heute schon, jetzt auch schon so langsam zum Schluss für heute. Auf Platz 68 der Leserliste ist Tar und auf Platz 67 der besten Liste ist dann wieder Tar. Ist ja schön, da können wir ja direkt über Tar reden.
Ja, und du, Penner, ganz ehrlich, ein Film mit Cate Blanchett, ein psychologischer Film oder sonst was, und du hast ihn mir geschrieben von wegen, der ist nicht so ganz geil, wie wir uns damals ihn vorgestellt haben. Dann habe ich ihn angefangen zu gucken und da war halt, ja, er ist auch sehr künstlerisch, also wie sie halt in so einem ähnlich langweiligen Interview da rumerzählt oder einen Monolog führt, gefühlt, und ich mir so denke, so, oh, ist das wirklich storymäßig wirklich so cool und sind dann die Horror- und Thriller-Elemente noch wirklich so cool und dann noch dein Kommentar, was du mir vor ein paar Tagen noch dann auf WhatsApp geschrieben hast.
Deswegen aber wo hat denn der Horror-Elemente?
Ich habe mir ja nicht weitergeguckt.
Ach so.
Ich dachte, das ist ja so ein bisschen, ja, so Horror in Sachen Psycho, auch, sag ich mal, was ein bisschen Spalte Richtung geht von Black Swan. Also eher so, was ist echt und was ist Wahnvorstellung. Und vielleicht hat der Film beides gar nichts und ich habe den Trailer komplett falsch verstanden. Ich habe ihn, der geht ja auch 2 Stunden 40.
Ja, der ist recht lang. Und der ist auch lang. Ich fand den auch lang. Der ist dann nämlich auch so sehr langsam erzählt teilweise. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich fand den auch nicht schlecht. Ich sage das heute, glaube ich, wieder bei vielen Filmen. Mir hat dann aber am Ende davon auch ein bisschen was gefehlt. Was ja witzig ist, der Film, der wirkt ja so, und das hat man ja auch hier und da wirklich schon ganz häufig gehört, der wirkt ja so, als würde der wirklich um einen echten Menschen gehen. Als wäre diese Lydia Tarr, die Cate Blanchett darstellt, als wäre das ein Mensch, den es wirklich gegeben hat oder den es wirklich gibt und den sie verkörpert. Weil der einfach so wie aus dem wirklichen Leben gegriffen sich anfühlt, dieser Film. Bis eher genau. Man dann halt sieht, dass das, okay, diese Lydia Tarr, die gibt es nicht, diese Rolle oder diese Geschichte gibt es nicht. Aber der Film wirkt halt so komplett echt tatsächlich.
Ja, weißt du warum? Weil der Film so heißt wie sie und das Filmplakat. Und so hast du es normalerweise immer bei Film. Okay, wir hatten eben gerade noch Carol, aber das war eine Buchverfilmung. Okay, bei Buchverfilmung hast du es noch. Wenn der Name, der Nachname so oft präsent ist, also der Titel ist. Oder,
ne? Ja, ich glaube, es liegt daran, dass es der Nachname ist. Ja, es kann sein.
Ne? Shee, okay, Shee ist kein Vor- und kein Nachname, aber es gibt halt sowas. Und ja, vielleicht gucke ich ihn nochmal. Ich probiere ihn, weil Cate Blanchett in Nina Haus war eigentlich ganz interessant, aber 2 Stunden 40.
Ja, der erfordert Sitzfleisch. Und der geht ja auch, das ist ja, was ja wirklich krass ist, der ist ja wirklich super musikwissenschaftlich. Der hat ja so, ich glaube, da können wirklich so richtig krasse Musikstudenten, die auch wirklich so in diesem Field drin sind, so auch mit orchestralen Musik und dass die da auch richtig voll auf ihre Kosten kommen, wenn die halt sehen so, yo, das und das und das, das kenne ich von meinen Vorlesungen und sonst was, weil der wirklich sehr, sehr so tief so auch in die Materie reingeht, wo es dann, wie ich sag mal, so wie Otto Normalverbraucher dann wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich wahrnehmen können.
Ganz ehrlich, die wenigsten Menschen wissen, glaube ich, was ein Dirigent wirklich machen muss.
Ja.
Also für mich ist ein Dirigent ein Zauber, also ich verstehe immer nicht, ich weiß, was er macht, oder in dem Fall sie. Was ich immer krass finde, ist, wann gucken die Musiker kurz hoch und sehen, okay, also das finde ich faszinierend, das versuche ich mal. Also, ich besuche ja keine Philharmonie, Alter. Ich kann es ja live meistens eigentlich nie sehen. So, im Theater sind sie ja meistens sehr versteckt. Da sieht man das ja nicht. Wobei doch, letztens habe ich es gesehen und da habe ich es beobachtet. Beim Theaterstück, da konnte ich den Orchestergram sehen. Und da habe ich das mal beobachtet, da war es doch dann interessant dann.
Auf Platz 67 der Leserliste wäre übrigens The Handmaiden von Park Chan-wook. Muss ich auch sagen, gehört zu seinen besten Filmen neben Oldboy. Ja, und damit sind wir jetzt 67 durch. Das heißt, wir haben tatsächlich Part 1 dieser Liste hinter uns gebracht.
Es Ach, 66 hat, machen wir nicht mehr.
Würde ich sagen, da fangen wir, machen wir nächstes Mal 66 bis 34 und dann darauf 33 bis 1. Puh.
Vielleicht das sind heißt, wir auch schneller, leider noch.
Ja, ich glaube mal, wir haben doch schon wieder auch gut 90 Minuten gesprochen.
Alter Schwede, ey.
Ja, und ich dachte auch echt, zwischenzeitlich, oh, wir brauchen vielleicht sogar noch länger. Es war ganz gut, dass wir ein, zwei Filme gar nichts sagen konnten.
Deswegen machen wir an dieser Stelle gleich ratzifatzi Schluss.
Genau.
Seid gespannt auf den nächsten Part. Bleibt uns treu. Wir sehen uns. Wir hören uns in Part 2. Au revoir.
Genau, und wann dieser genau kommt, es kann sein, dass da so ein, zwei Folgen zu anderen Themen dazwischen kommen, aber dann hört ihr den sicherlich bald auch wieder. Macht's gut.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.